Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. Oktober 2013 zum Thema Generation Maybe, Jugend und Arbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zu Gast sind Andrea Freisler-Traub, Wirtschaftswissenschaftlerin, Coach, Leiterin Personalmanagement Scheuch GmbH. Stefan Leierer, Soziologe, Streetworker. Jakob Johannes Schöfel, Zimmermeister, Geschäftsführer, Holzbau Dierninger GmbH. Gastgeberin ist Heidemarie Pöschko.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kepler Salon. Wir vom Berufsverband freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind zu dieser Veranstaltung Generation Maybe. Es ist dies eine Teil einer Serie, und zwar wir vom Berufsverband der Soziologen möchten einfach gesellschaftspolitisch wichtige Themen vor den Vorhang holen und zur Diskussion stellen und gleichzeitig damit auch aufzeigen, womit sich Soziologen und Soziologinnen beschäftigen. Und so haben wir eben diese Serie Jugend gemeinsam mit dem Kepler Salon gestartet. Es gab bereits die Veranstaltung Jugend und Politik und Jugend und Bildung. Und heute ist eben die dritte, der dritte Abend sozusagen dran mit Jugend und Arbeit. Ja, mein Name ist Heidemarie Pöschko. Ich bin Mitglied des Vorstandes des Berufsverbandes und darf heute diese Veranstaltung moderieren. Beruflich bin ich in meinem eigenen Betrieb als Sozialforscherin verankert. Ja, ein herzliches Willkommen auch an Bildungs-TV. Heute wird diese Veranstaltung aufgenommen und wir sehen dann, glaube ich, ab nächster Woche einen Beitrag von dieser Veranstaltung. Dann Dank auch an den Gastgeber, muss ich jetzt sagen, an den Herrn Trawöger, dass wir hier sein können und diese gemeinsame Serie einfach auch noch weiter fortsetzen werden. Herzlichen Dank, Herr Trawöger. Gut, und auch ein Dank an die Technik, an die Freudelbauer, die uns da technisch ausgestattet hat. Dankeschön. So, und jetzt darf ich die Podiumsgäste vorstellen. Und zwar darf ich hier gleich beginnen zu meiner Linken, und zwar die Frau Magister Andrea Freisler-Traub. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, sie leitet das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung der Firma Scheuch in Ried im Innkreis. Die Firma Scheuch hat, habe ich mich im Vorgespräch erkundigt, so rund 600 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier in Oberösterreich. Es gibt auch Auslandsdestinationen. Die Firma Scheuch erzeugt lufttechnische Anlagen, Absaug- und Lüftungsanlagen. Frau Freisler-Traub ist auch Coach und Unternehmensberaterin. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Dann darf ich gleich fortsetzen zu meiner Rechten, Herr Jakob Schöffel. Herr Jakob Schöffel hat, glaube ich, den weitesten Weg daher gehabt. Der kommt aus Roßleiten. Und in seinem Lebenslauf steht, dass er nach 2,5 Jahren höherer Schule in St. Pölten anschließend Lehre und Zimmermeisterprüfung gemacht hat. Er ist Jungunternehmer. Er hat selbst eine eigene Zimmerei gegründet, die Dierninger GmbH. 6 Mitarbeiter, haben Sie gesagt, und diese Zimmerei hat ihren Sitz in der Obersteiermark und Herr Schöffel ist Geschäftsführer dieses Betriebes. Herzlich willkommen. Danke. Und ganz außen rechts, Herr Magister Stefan Leierer. Herr Leierer hat Soziologie studiert, auch an der JKU. Er ist Streetworker, Jugendsozialarbeiter beim Verein Easy, Streetwork Linz-Land, Traun und Amsfelden. Herzlichen Dank auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzudiskutieren. Danke. dann, das wär's, mal von den Gästen her, dann sage ich gleich zu Beginn Film ab und da muss uns jetzt der Herr Trauhöger kurz zur Seite stehen. Genau. Ein kurzes Film ab. Ich hoffe, Sie sehen alle jetzt hin mit den Bildschirmen. Wir haben da eine kurze...
Philosophie. Vielleicht aufgehen, vielleicht eine Weltreise, vielleicht eine neue Ausbildung, vielleicht das oder doch lieber das andere. Die Generation unentschlossen, vorzugsweise in der Großstadt anzutreffen, denn hier sind die Möglichkeiten noch grenzenloser als anderswo.
Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die zufrieden sind mit dem, was sie bisher gemacht haben, aber trotzdem reicht es nicht aus. Ich fühle mich oft ratlos, ich bin mir oft unsicher meiner Entscheidung, irgendwie, also den Entscheidungen gegenüber, die ich so treffe jeden Tag. Ich lebe in Berlin, ich fühle mich hier sehr wohl, aber die Impulse, die von außen kommen, sind teilweise so viele, dass ich das Gefühl habe, sie nicht verarbeiten zu können, was dann auch eine Leere in mir entstehen lässt. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, irgendwas fehlt oder irgendwas ist zu viel.
Warum zähle ich mich zur Generation Maybe? Weil ich bisher, zu meiner Schande wahrscheinlich, auch so ein bisschen gestehen muss, dass ich noch nicht so wirklich ein Ziel habe, weil ich in dem Moment noch nicht ganz genau filtere, was ich machen möchte, also von diesen vielen Sachen, was ist wirklich wichtig und was ist unwichtig, sondern ich will erstmal einfach alles durchprobieren. Wer weiß, wenn ich dann 40 bin, ob ich es überhaupt noch machen kann oder auch machen möchte.
Die 27-jährige Nadine wuchs in Jena auf, studierte in Hannover Eurythmie und arbeitete als Lehrerin. 2009 warf sie ihren sicheren Job spontan über Bord, um nach Berlin zu gehen. Mit Nebenjobs finanziert sie sich hier an einer Privatschule ihren Kindheitstraum. Sie studiert Schauspielerei. In einem halben Jahr wird sie bereit sein für die Bretter dieser Welt. Trotz aller Leidenschaft, irgendetwas stimmt noch immer nicht.
Ich fühle mich gut, aber ich würde nicht sagen, dass ich vollkommen erfüllt bin. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, an den Sachen, die ich mache, sondern A, wie ich sie mache, wie intensiv. Es gibt wenig Sachen, außer jetzt mein Studium, das ich so richtig intensiv betreibe. Weil für die anderen Sachen, die ich auch gerne machen würde, bleibt keine Zeit. Oder ich mache zu viel und kann die Sachen dann nur halb machen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Typisches für unsere Generation. Sachen nur halb zu machen.
Auch Sebastian hat noch niemals durchgehangen. Einen Fahrplan hat er trotzdem nicht. Nach der Ausbildung pfeift er auf die Anstellung, macht dafür lieber eine Weltreise. Jetzt arbeitet der 30-Jährige als Telekommunikationselektroniker, natürlich ohne festen Arbeitsvertrag. Der würde ihn bloß einengen, glaubt der Berliner. Genauso wie eine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin.
Es ist kein Problem, mal zu sagen, okay, ich fliege nächste Woche bis ans andere Ende der Welt, Australien zum Beispiel. Es geht ganz einfach und man möchte heutzutage vieles sehen, was man und was unsere Eltern und unsere Großeltern immer verwehrt geblieben ist. Und da ist man wirklich heutzutage eher darauf, ich will erst alles sehen, bevor ich mich wirklich binde an irgendeinen festen Ort.
Bindung, feste Orte, was für ein Horror. Sich binden heißt schließlich, sich für etwas dauerhaft zu entscheiden. Dazu wird heute keiner mehr gezwungen, aber wozu führt das? Die Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, sind schier grenzenlos und so mancher wird von ihnen einfach überrannt. Resultat: Unentschlossenheit. Viele Ältere können über solche Probleme nur den Kopf schütteln.
Trotzdem kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie uns teilweise als kleine Waschlappen irgendwie abtun, weil sie sich, glaube ich, nicht vorstellen können.
Unsere Eltern hatten nicht diese große Auswahl, die man hat. Die hatten vielleicht 2-3 verschiedene Möglichkeiten und da dann das Richtige zu finden, ist natürlich viel einfacher als aus 20-30 verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann, was man werden möchte, herauszufiltern.
Wenigstens eins ist sicher in dem ganzen Durcheinander. Freundschaften sind ein wichtiger Halt. Die Freunde ersetzen die eigene Familie. Es gibt immer Gesellschaft, aber keine Verpflichtung. Und ein kollektives Lebensgefühl, nicht zufrieden zu sein, obwohl man so viel hat.
Ja, unentschlossen, orientierungslos, Sachen nur halb machen, Skepsis gegenüber einem festen Arbeitsvertrag. Das waren jetzt so Stichwörter, die da vorgekommen sind. Frau Freisler-Traub, inwieweit gibt es in Ihrem Arbeitsbereich als Personalverantwortliche in einem großen Unternehmen diese sogenannten Maybes? Merken Sie da in Ihrem Arbeitsbereich davon, von diesem Lebensmotto?
Also man muss betonen, Scheuch hat 630 Mitarbeiter und davon sind mehr wie 10% Lehrlinge. Das heißt, wir haben zwischen 65 und 85 Lehrlingen, je nach Jahr, was man sich betrachtet. Und diese Menschen sind zwischen 15 und 19, maximal 20 Jahre alt. Das ist einmal die eine Kategorie, die in die Maybes geben könnte. Sage jetzt gleich was dazu, ob ich die auch so erlebe. Und die zweite Kategorie sind eigentlich Menschen, wo ich sage, die kommen nach einem Schulabschluss und orientieren sich einmal, die kommen nach der HTL in der Regel zu uns und schnuppern einmal erstmalig so Berufsluft. Wenn ich mir jetzt unsere Lehrlinge anschaue, und jetzt muss man sagen, Scheuch ist in Ried und wir sehen jetzt gerade einen Film über Berlin, das ist bei weitem nicht vergleichbar und wir können auch Ried nicht mit Linz vergleichen. Also dieses Angebot, was wir in Linz finden und diese Möglichkeiten, die Jungen dürfen sagen, in Linz kann es gescheit fortgehen und da geht was ab, in Ried, naja. Und die wohnen großteils nicht einmal in Ried, sondern die wohnen in den umliegenden Dörfern. So dass ich sage, diese Beschreibung, wie das jetzt von den Berliner Kollegen jetzt kommt, die kann ich in der Form nicht teilen. Wenn ich mir jetzt die HTL, also die Personen anschaue, die so nach der Schule kommen, jetzt einmal kommen, weil sie sagen, ich weiß noch nicht, ob ich studieren möchte, da finde ich es schon eher. Aber bei den Jungen jetzt, die jetzt die Lehre bei uns beginnen, da muss ich sagen, da sehe ich sehr orientierte, sehr leistungsorientierte Menschen, die manchmal ein bisschen, ich sage manchmal, haut sich ein bisschen ein Vogel aus, das kann man aber in diesem Alter durchaus einmal zulassen. Aber die sind, da finde ich die Beschreibung momentan nicht.
Okay, vielen Dank. Also das Label Maybe kaum vorhanden dann insgesamt. Okay, danke. Herr Leierer, wie schaut es in Ihrem Arbeitsbereich aus? Als Streetworker, sind Sie mit Jugendlichen konfrontiert, die dieser Generation maybe entsprechen, teilweise entsprechen?
Teilweise entsprechen vielleicht, aber so wie sie jetzt im Film porträtiert worden sind, mit Sicherheit nicht. Also das sind andere soziale Milieus, um die Worte zu benutzen. Ich weiß nicht, wenn von Ihnen die Sinus-Milieus was sagen und die Milieustudie, gibt es eine eigene Jugendstudie. Da würde ich zum Beispiel die Leute, die da jetzt porträtiert worden sind, eher einordnen in die Milieus von expeditive Jugendliche, experimentalistische, hedonistische. Das heißt, das sind auch die sehr mobil sind, sehr aktiv sind, sehr viele verschiedene Interessen haben, wo Selbstverwirklichung einfach eine große Rolle spielt. So würde ich die eher einordnen, die wir im Film gesehen haben. Die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, würde man eher beschreiben als prekäre Milieus. Das heißt, sehr sozial schwach, oft niedrige Bildungsabschlüsse, wenn überhaupt. Hat das Elternhaus oft schon vorgezeichnet in die Richtung. Von dem her finde ich die Beschreibung, wie es im Film jetzt gebracht worden ist, eher weniger im Arbeitsumfeld. Einzelne Aspekte wie diese Orientierungslosigkeit, die Überforderungen mit der Vielzahl an Möglichkeiten, Inkonsequenz, Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, ist durchaus sichtbar.
Gut, ja, vielen Dank. Und Herr Schöffel, Sie als Jungunternehmer, haben Sie von diesen grenzenlosen Möglichkeiten sozusagen, haben Sie diese Chance gesehen, grenzenlose Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen oder eben viele Berufsperspektiven zu haben? War das für Sie Problem, Chance? Wie war das?
Also ich sehe das eher als Chance. Ich habe einen normalen Lehrabschluss gemacht, war dann mit der Berufsfindung sehr zufrieden. Also das heißt, ich habe schon einen gewissen Wunsch gehabt dann beim Beruf, dass das als Selbstständigkeit wird, das eher nicht. Aber ich sage, mit der Fortbildung, mit der Meisterprüfung, war dann auch die Grundlage geschaffen und ausschlaggebend bei mir war dann ein Jobangebot in der jeweiligen Position im anderen Betrieb, der dann ja einfach schlagend worden ist bei mir. Das heißt, ich habe dann in einem anderen Betrieb als Meister im Büro angefangen, habe dann viel dort gelernt und wie das dann in die Brüche gegangen ist, war der Weg soweit klar. Das heißt, ich habe gewusst, in der Region möchte ich bleiben und es hat eigentlich halt nur zwei Wege gegeben. Entweder man macht selber was, wie es dann passiert ist bei mir im zweiten, oder man sucht sich einen ähnlichen Job wieder. Aber orientierungslos überhaupt nicht, was mich betrifft. Möglichkeiten habe ich doch einige gehabt, weil Angebote waren vorhanden in der Region und die waren interessanterweise auch aus anderen Berufsgruppen. Das heißt, das waren jetzt Zimmerei beschränkt, das sind zwar ähnliche, aber doch Deckerei, Spengler und dergleichen, waren alle interessiert, sagen wir mal so.
Also das heißt, Sie haben es als positiv quasi gesehen, ja. Auch diese vielen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten, die es gab für Sie.
Das auf jeden Fall.
Nein,
die Vielfalt ist bei uns sicher nicht so da im Handwerk, wie man es da in der Großstadt sieht, weil das sind halt relativ verwandte Berufsgruppen und wenn man mal Lehre absolviert hat, da hat man schon mal eine Grundidee gehabt, was man machen will. Das heißt, wenn man dort anfängt, in einer Lehrstelle, dann hat man sich was doch dabei. Ich meine, es gibt ganz, ganz wenige, die sagen, ja, ich mache jetzt die 3 Jahre, wenn mir gerade nichts Besseres einfällt. Meistens endet das eh noch die 3 Monate Behaltefrist oder Probezeit. Mhm. Und dann bleiben vielleicht eine Handvoll übrig, wo man sagt, okay, das war jetzt ein Zeitvertreib. Aber wenn man das wirklich macht und wirklich ein Ziel hat oder wenn man sich entschieden hat dafür, dann hat man sich das für sich, ja, dann hat man das entschieden und dann lebt man dafür.
Mhm. Gut, Dankeschön. Ja, wir wollen ja so insgesamt der Frage sozusagen nachgehen heute Abend, inwieweit eben dieses Maybe-Motto das Verhältnis von Jugend und Arbeit eben beeinflusst. Ob Maybe eben entscheidend ist, dass zum Beispiel Jugendliche schwer eine Arbeit bekommen oder ob andere Faktoren auch ausschlaggebend sind. Darf ich Sie doch gleich, Herr Lehrer, vielleicht weiterfragen? Und zwar dieses Lebensmotto, wenn ich es so bezeichnen darf, Lebensmotto Maybe, erschwert es Ihrer Meinung nach den Einstieg der Jugendlichen, mit denen Sie jetzt Kontakt haben? Wir haben im Vorgespräch gesprochen, dass Arbeit einfach ein ganz starkes Thema ist, wenn sogar nicht das stärkste sogar. Erschwert dieses Lebensmotto Maybe den Berufseinstieg Ihrer Jugendlichen? Mhm. Was meinen Sie?
Also ich würde eben nicht sagen Lebensmotto, ja, weil es eigentlich kein Lebensmotto ist, sondern wann überhaupt eher eine Reaktion auf eine gewisse Überforderung. Es ist halt so, dass die Auswahlmöglichkeiten immer mehr worden sind, immer mehr werden. Und da entsteht auch oft eine riesige Kluft. Also die Jugendlichen bekommen das natürlich mit. Man kann alles schaffen, wenn man nur möchte, so ungefähr. Und die Möglichkeit gibt es und die und die und die. Und Jugendliche aus gewissen sozialen Milieus stoßen halt sehr oft sehr schnell an reale Grenzen und kommen sehr schnell drauf. Okay, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es sollte eine Vielzahl von Möglichkeiten geben. Für mich aber offensichtlich nicht so. Da entsteht auch oft eine gewisse Überforderung. Manchmal eine Resignation. Und Resignation ist dann wiederum ein Faktor, der durchaus den Einstieg auch ins Berufsleben oder durchaus auch schon in der Bildungslaufbahn irgendwie erschwert.
Also sozusagen das Auseinanderklaffen auch von einerseits, es sollte eigentlich sehr viele Möglichkeiten geben, aber de facto gibt es dann nicht, oder?
Genau, also man bekommt das mit und das bezieht sich nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern überall wird einmal vorgegaukelt, es gibt endlos Auswahl, endlos Möglichkeiten. Man braucht einen Fernseher einschalten, man braucht auf YouTube gehen, ins Internet. Die Möglichkeiten scheinen ja sehr groß zu sein. Das schnelle Geld zu machen einmal ist halt in der Wirklichkeit dann häufig nicht der Fall.
Gut, welche Faktoren sind es sonst noch, die Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt erschweren? Was meinen Sie, Frau Freisler, drauf? Was gibt es noch für Faktoren, die Ihrer Meinung nach den Jugendlichen es schwer machen, dass sie in die Arbeitswelt finden?
Also das eine ist einmal, wenn man die großen Inviertler Betriebe anschaut, wie die Lehrlingsauswahl betreiben, da werden die Jugendlichen sehr genau hinterfragt, warum sie eine bestimmte Lehrstelle anstreben. Und wenn wir jetzt Jugendliche vor uns sitzen haben, die uns das nicht klar begründen können, dann gehen die mal in die zweite Reihe. Das heißt, bei uns müssen die Jugendlichen wirklich wissen, warum sie das machen wollen. Und wir treffen jetzt auf sehr viele Jugendliche, die sich bei uns bewerben, weil die Eltern sagen, bewirb dich beim Scheuch. Das ist eine solide Firma und da lernst du was Gescheites. Aber die Jugendlichen selber, sie oft gar nicht so klar sind, ob sie das überhaupt wollen. Beziehungsweise wir Jugendliche haben, die gar keine Vorstellung haben von dem Berufsbild, was ihnen da jetzt angeboten wird. Das Zweite, was es erschwert, ist teilweise Eltern, die Vorstellungen haben, was ihre Kinder machen sollen. Und auch ein bisschen auch verquere Vorstellungen haben, wie Lehrbetriebe arbeiten. Und diese Kinder teilweise dann nicht wirklich von ihren Eltern gut unterstützt werden während der Ausbildungszeit. Und das, auf was wir immer öfters treffen, und wir hatten letztes Jahr eine große Diskussionsrunde in Ried mit dem damaligen Landesrat Siegel, der gefragt hat, auf welche Probleme treffen denn die großen Betriebe momentan im Innviertel. Und da deutet sich an, einerseits wie bei allen die demografische Entwicklung, dass wir uns immer schwerer tun, Personen zu finden, die sich für die Lehrberufe interessieren. Und der zweite Teil ist, dass dieses Klientel, was sich dann bei uns bewirbt, zunehmend schwierige soziale Hintergründe hat, nennen wir es einmal so. Das heißt, die kommen mit Belastungen aus der bisherigen Lebensbiografie, beziehungsweise mit familiären Ausgangssituationen, die es den Jugendlichen sehr, sehr schwierig macht, in einen geregelten Arbeitsablauf zu kommen. Und dann noch diese Thematik, wenn man jetzt sagt, es ist alles möglich, was jetzt der Kollege angesprochen hat. Das geht auf dem Land schon damit los, wenn ich keinen Führerschein habe, ist sehr wenig möglich, nämlich von A nach B zu kommen. Damit geht es dann schon los. Also wie komme ich dann überhaupt zu den Lehrstellen, die mich eigentlich interessieren? Und die Bereitschaft auch der Eltern, die Kinder jetzt gleich mal ziehen zu lassen mit 15, 16 in Orte, wo dann die Internate sind, ist bei uns auf dem Land auch eher begrenzt.
Vielen Dank. Also Mobilität sozusagen ist ein Thema. Eltern, die vorbestimmen oder nicht adäquat unterstützen dann auch. Gut, Herr Schöffer, sehen Sie noch Faktoren, welche Faktoren sehen Sie, die es Jugendlichen schwer machen, Fuß zu fassen im Arbeitsbereich?
Ja, ich muss mich da jetzt Frau Kollegin anschließen. Die Hauptmöglichkeit, also die Hauptprobleme, die ich in unserer Region sehe, ist die Mobilität, weil wir haben einen Lehrling, oder jetzt nicht mehr, jetzt ist er gesehen, der war nur 5-6 Kilometer entfernt und zu den Arbeitszeitbeginnen keine Busmöglichkeit. Im Winter ist er Fahrradl kein Thema, im Sommer geht's. Er hat dann im Schluss das Glück gehabt, dass das praktisch mein Weg zur Arbeit war. Das heißt, ich habe ihn jeden Tag in der Früh eingesammelt. Ist ein meistens kein Problem, sage ich, wenn der Vorarbeiter dementsprechend dann den mitnehmen kann zum jeweiligen Arbeitsplatz. Auf die Nacht hat sich dann meistens der Vorarbeiter darum gekümmert. Das nächste ist auch, was auch dazu trifft, die Eltern. Der wirkliche Wunsch, ich sage, wenn einer nicht leer geht, das ist 14, 15 ungefähr, weiß man da wirklich schon, was man will. Da ist man auch noch sehr geprägt von den Eltern, und wenn es dann eben heißt, das ist was Gutes, ja, die werden das eigentlich das beste Wissen für mich, dann bewirbt man sich 2-3 Sachen, ohne wirklich zu wissen, und da gibt es wirklich ganz wenige, die definitiv wissen, das ist auch das, was ich will. Und das ist der Lehrberuf, ist also eine weiterführende Schule, das ist dann zweitrangig, weil da ist wirklich, die Eltern sagen, das ist was Gutes, das ist was Gutes, das ist was Gutes, und wenn ich jetzt einem 14-Jährigen nur 4 Möglichkeiten gebe, ist das schon eine Wahnsinnsentscheidung. Das ist sein Lebensweg.
Spielt dann doch maybe auch ein bisschen eine Rolle, oder würde ich sagen?
Aber bis die Entscheidung getroffen ist. Und dann, wenn es ich so sehe, wann dann diese Ausbildung beginnt, für die hat man sich entschieden. Und dann ist die Frage, mit was ist die Ausbildung abgeschlossen? Mit einer Examenprüfung oder mit einer Prüfung von der Schule, Matura oder was auch immer. Und dann kann das Ganze wieder einsetzen. Aber in dieser Ausbildungsphase sehe ich das nicht so.
Also sobald sozusagen der Entschluss gefasst wurde, dann aber das maybe, das Phänomen maybe betrifft sozusagen die Vorphase dorthin.
Die Vorphase, und dann, wenn man das abgeschlossen hat und man ist nicht hundertprozentig zufrieden damit, dann fängt man wieder das Suchen an. Dann ist man mit dem, ja, was geht noch? Und wann ist mit dem wirklich, wenn man das taugt und wann ich das gern tue, dann ist das Verlangen gar nicht so groß, dass ich mich dann in irgendwelche 7 andere Richtungen entwickeln probiere, sondern dann sage, okay, der Beruf oder diese Entwicklung gefällt mir, was kann ich in diesem Zweig weiter noch erreichen?
Okay, danke schön. Ja, sehr geehrtes Publikum, wir möchten da auch in Interaktion natürlich treten mit Ihnen und das nicht nur am Ende bei einer Diskussionsphase, sondern auch zwischendurch. Haben Sie jetzt in dieser Anfangsphase einmal eine Frage oder eine Anmerkung zu dem, was bisher gesagt wurde?
Sie ist mein Name. Ich habe drei verschiedene Alters- und Jugendgruppen jetzt irgendwie im Kopf. Auf der einen Seite persönliche Erfahrungen mit größeren Gruppen. Auf der anderen Seite Klassentreffen vor einiger Zeit, so eher kleine ländliche Verhältnisse, wo ich dann gesehen habe, dass der Großteil der Jugendlichen, mit denen ich aufgewachsen bin, plus deren Anhang und Familie, eigentlich mit 16 eine Entscheidung getroffen hat, die nach wie vor erpickt. Also und es ist erstaunlich, wie homogen die Biografien sind. Auch vom Großteil, sogar mal 70% von den Klassenkolleginnen aus der damaligen Zeit im Mostviertel. Ich war dann auf der Uni Studienberaterin und habe da sehr, sehr viel Studis beraten in der Anfangszeit. Da ist dann schon irgendwie so, schon gesehen, okay, mit 18, 19, 20, wenn sie auf die Uni kommen, naja, schauen wir mal, was könnt ihr denn machen? Ja, was willst du denn machen? Schauen wir mal, vielleicht was, wo dann noch ein viel Geld ausschaut oder so. Also sehr, es war schon deutlich weniger präzise. Und letztes Jahr war ich im Forum Alpbach, Youth and Transition war da das Thema. Da waren ungefähr 80 Jugendliche in dem Track, in dem ich da war, aus ganz Europa. Natürlich in Alpbach eher, sage ich jetzt einmal, wirklich extrem gescheite Leute mit super Ressourcenausstattung und so. Die haben eine panische Angst gehabt vor lauter Möglichkeiten. Also das war unglaublich, die Atmosphäre dort war ganz aufreibend, fast, weil jeder so viel Angst gehabt hat vor so vielen Möglichkeiten. Internationale Stipendien und Praktika hier und dort, lauter Top-Geschichten, wobei man schon gesehen hat, dass auf der einen Seite in Österreich oder die österreichischen deutschen Jugendlichen andere Probleme gehabt haben als die osteuropäischen Jugendlichen, die natürlich eine Jugendarbeitslosigkeit von 30-40% dort haben oder nur höher. Ist daher meine Frage, ist die Multi-Optionsgesellschaft, dieses Maybe, einfach ein ganz klares Elitenphänomen irgendwie, dass man je weiter dass man kommt, desto mehr Möglichkeiten und desto mehr Überforderung?
Okay, danke schön. Wer von Ihnen möchte da kurz Stellung nehmen dazu? Ist Maybe ein Elitenproblem, Herr Leierer?
Ich würde jetzt mal ganz kurz und prägnant einfach Ja sagen. Ja. Also sicher ähnlich, weil diese Vielzahl an Möglichkeiten, die wird zwar überall postuliert, aber für gewisse Jugendliche ist die in der Realität nicht vorhanden.
Also Maybe ein Luxusproblem sozusagen. Okay, ja.
Es ist so, wie ich es im Eingangsstatement gesagt habe, deckt sie das ungefähr. Und das heißt, bei den Jugendlichen, die die Lehrausbildung machen, und dann beobachtet man aber Veränderungen oder andere Situationen bei denen, die von der HTL kommen, sich im Berufsleben jetzt orientieren, beziehungsweise die sie dann entscheiden können, ob sie studieren oder nicht. Und da ist das, was Sie beschreiben, auch von der Studienberatung her, das ist für mich sehr gut nachvollziehbar.
So, dann war da noch eine Wortmeldung von Ihnen, glaube ich, die zweite.
Okay. Jetzt die 6, 12, die 13 und 14 mittlerweile. Und Sie haben auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Sie gehen in ein ganz normales Gymnasium, Sie lernen Sprachen, Sie lernen Naturwissenschaften. Und ich sage, jeden Tag oder jede Woche wollen Sie irgendwas anders werden. Aber wie kann man aber da jetzt als Eltern vorleben, ja? Ich meine, natürlich, du musst als Eltern entscheidungsstark vorleben. Das sagst du, nimmst jetzt, keine Ahnung, den Kakao oder nimmst die Milch, entscheid dich. Ja? Also im Alltag. Aber wie kann man die Kinder doch dann so weit bringen, dass man sagt, hey, irgendwann, ihr müsst doch eine Tür durch. Ihr könnt nicht mehr vor den Türen stehen bleiben, weil dann irgendwann sind alle zu. Ja? Das ist nämlich auch, kann auch eine Konsequenz sein.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss sagen, ich habe mir die selbst notiert auch im Vorgespräch. Und in der Vorbereitung, also für diesen Abend, habe ich auch sehr viel gesprochen mit Freunden und so weiter über das Thema. Und es ist sehr häufig gekommen, auch diese Frage, die Sie jetzt stellen. Also was kann man sozusagen dann Eltern sagen, die Jugendliche begleiten oder Kinder, Jugendliche begleiten, wenn eben dieses Maybe schon sozusagen irgendwo vor Augen ist? oder man selber als Eltern vielleicht dann auch sieht, dass es möglicherweise ein Thema wird. So, wer von Ihnen möchte da kurz möchte da antworten auf diese, was kann man da Eltern sagen?
Es ist schwierig, ich meine, das Thema habe ich wirklich noch nicht, das dauert mir noch 8 Jahre bei mir. Aber ich habe es daheim auch so erlebt, das Wichtige meines Erachtens ist einmal, dass man für alles offen ist, das heißt nicht einen direkten Weg vorgeben. Meine Eltern, mein Vater hat studiert, meine Mutter hat Matura, ich habe einen Lehr gemacht. Man muss alles offen sein, das Wichtigste ist einmal, ja, das Gespräch suchen ein bisschen, ein paar Möglichkeiten aufzeigen, aber dann auch mit einer gewissen Konsequenz, wenn es mich fragen, ein bisschen ausschließen. Was interessiert nicht. Nicht zwingend eine Schule anpeilen, wenn es heißt, okay, ich tue gern mit den Händen was oder umgekehrt. Also,
es ist nämlich einfach unsere Gesellschaft so materialistisch geworden, dass irrsinnig schnell ein Berufswunsch ist, wo ich viel Geld verdiene. Mama, wie viel Geld verdiene ich, wenn ich Arzt bin? Mama, wie viel Geld verdiene ich, wenn ich das mache? Und da ist, das ist aber auch eine Gefahr. Ja, die Kinder sollen ja auch das finden, was ihnen dann Spaß macht. Ja? Und was ihr Talent ist. Ja? Aber es ist die Welt so materialistisch, nicht das Fernsehen in der Schule, wurscht, ja? Dass sehr schnell alles ins Geld verdienen geht. Und das ist natürlich dann meistens auch am Thema vorbei. Und auch am Beruf vorbei.
Weil ich glaube, es ist spannend, mit den Jugendlichen nochmal zu reden, wenn sie dann in einem Berufsfeld in der Lehre oder so stecken, die zu fragen, was ist denn das Wichtige an dem Job und was ist denn das Gute oder was ist das Schlechte? Und ich kann jetzt von dem berichten, was wir teilweise so mitkriegen in den Gesprächen oder was uns in der Region erzählt wird. Da geht es ein bisschen ums Geld, aber das steht nicht mehr im Vordergrund. Also das mag vielleicht am Anfang, also Mama, wie viel Geld verdiene ich da und so weiter, das ist vielleicht in einer bestimmten Sequenz interessant, aber wenn die dann ihr Geld verdienen, dann geht es um andere Dinge. Also das ist das, was wir beobachten. Ja. Also, ja, genau. Und der Teil, ich glaube, was unseren Jugendlichen oder was wir immer machen, ist, dass bevor ein Jugendlicher sich entscheidet, bei uns zu arbeiten, der muss schnuppern. Der muss kommen. Und er schaut sich mehrere Dinge an. Und wenn wir das Gefühl haben, der ist sich nicht sicher, dann nochmal schnuppern. Und dann empfehlen wir den Eltern immer, dass sie weitere Betriebe versuchen zu finden, wo er schnuppern kann, auch in anderen Bereichen zu schnuppern. Und von was man, glaube ich, ein bisschen wegkommen muss, und das hat sich schon verändert in den letzten Jahren, dass man sagt, früher hat es geheißen, du machst eine Lehre und damit ist klar ungefähr, wie viel wirst du in Zukunft verdienen. Und das hat sich auch bei unseren Jugendlichen ein Stück weit verändert. Die wissen, dass ihnen mit der Lehre auch die Welt offen steht. Also durch diese Lehre mit Matura, diese Möglichkeiten, auch mit einem späteren höheren Bildungsabschluss eigentlich jeden Weg zu gehen. Und das sieht man auch bei uns in der Firma Scheuch. Wir haben einen Vertriebsleiter, der hat mit 15 bei uns den technischen Zeichner gemacht und hat keinerlei akademische Ausbildung. Wir haben auf der nächsten Ebene etliche Personen, die Lehre gemacht haben, die vielleicht dann irgendwelche Zusatzausbildung gemacht, keine akademischen Ausbildungen und die Karriere machen können. Und da ist es ganz, also wenn mir da einer fragt, Mama, wieso kann ich verdienen, wenn ich Arzt werde, würde ich sagen, genauso viel, wie wenn du eine Lehre machst und dich daran entsprechend danach gut weiterentwickelst. Bis hin, wie man sieht, zum Geschäftsführer.
Wir sagen halt immer, wenn es da Spaß macht, ist es überall ein gutes Geld, ja.
Vielleicht.
Ja, Moment. Genau. Jawohl, also ich bekomme gerade das Zeichen von der Technik, dass Sie als Publikum auch ein Mikro bekommen, damit es auch aufgenommen wird, Ihre Frage. Danke vielmals für den Hinweis. So, Herr Lehrer, bitte.
Vielleicht nur kurz auch zu dem Thema, nur mehr andere Perspektive reinzuholen. Es ist schon mal sehr viel wert, wenn Eltern da sind, die sich über solche Fragestellungen überhaupt Gedanken machen. Das einmal per se, also einfach auch diese Begleitung und auch den Jugendlichen Reflexionsmöglichkeiten anzubieten. Auch gewisse Fragen, die sie haben oder gewisse Vorstellungen, die sie haben, zu hinterfragen und sie zu eigenen Überlegungen dazu wieder anzuregen, ist schon sehr viel wert. Ich denke, irgendwann müssen sie eine Entscheidung treffen, man kann sie auch nicht drängen, auf das reagieren viele Jugendliche oft nicht so positiv, aber diese Begleitung ist schon sehr viel wert und da gibt es natürlich auch einen Haufen Jugendliche, die das überhaupt nicht haben, ja. Wo die Eltern auch zum Teil gar nicht die persönlichen Möglichkeiten haben, da recht viel beizutragen.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, das war jetzt eine Fehlentscheidung. Und dann können wir es korrigieren. Und gerade wenn das junge Leute sind, wenn der mit 16, also wir hatten ein Mädel, die hat sich für einen technischen Beruf entschieden und die ist nach einem Jahr gekommen und hat gesagt, boah, das freut mich überhaupt nicht. Und da muss es Eltern geben, sagen, okay, es war eine Fehlentscheidung, jetzt korrigieren wir es, bevor wir das Mädel durch weitere 2,5 Jahre durchprügeln, wo wir dann aber wissen, sie wird den Beruf nachher nicht ausüben. Und ich glaube, die Gelassenheit sollte man ein Stück weit haben. Wenn der natürlich alle halbe Jahr was anderes macht, ist es wieder was anderes. Aber auch den Freiraum zu haben, wenn man sich leisten kann, zu sagen, okay, dann geht er halt mal ein Jahr oder anderthalb oder 2 Jahre in eine falsche Richtung, und dann dreht er halt um.
Gut, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Personalisten bzw. an den Geschäftsführer. Das hört sich ja so an, als wie diese Generation maybe eigentlich nicht recht weiß, was sie will und das eine ausprobiert, das andere ausprobiert. Ich frage trotzdem, könnten diese Personen nicht auch direkt einen Nutzen für die Organisation haben, für den Betrieb, aufgrund ihrer Breite, die sie sozusagen kennengelernt haben? Ich möchte jetzt einmal ein bisschen einen anderen Aspekt einbringen. Es würde mich interessieren, wie das gesehen wird.
Ich sage einmal, nach dem Abschluss der Ausbildung kann das durchaus ein Gewinn sein für den Betrieb, wenn er dazu stoßt und sich dann für diesen Betrieb entscheidet, wobei wir dann natürlich wieder diese Degenerationen abgeschlossen haben. Das heißt, man kommt in den Betrieb einer, sagt, okay, da gefällt's mir, und nimmt das Wissen, das man durch diese Unentschlossenheit, durch die vielen Sachen hat, mit. Gleichzeitig impliziert es aber, dass man das abgeschlossen hat. Und es kann ein Gewinn sein, nur wenn das ganz kurzfristig ist, dass das der hupft weiter für 2-3 Monate, hat weder er was wirklich davon, weil er kann nicht das Wissen mitnehmen, er kann nicht so viel lernen in so kurzer Zeit, das ist für meiner Meinung nach praktisch unmöglich. Und gleichzeitig für den Betrieb, er kann nicht so viel da lassen, dass ein Betrieb wirklich was bringt. Das ist so das Einlernen und die Energie, die man braucht, dass man in den Betrieb reinkommt, in einer relativ kurzen Zeit, sehr schwierig meines Erachtens.
Also wo ich gerade ein bisschen Anker ist, wir haben jetzt momentan ein Mädel, die hat die Lehre abgeschlossen, arbeitet seit 2 Jahren bei Scheuch und hat sich jetzt entschieden, für ein Dreivierteljahr nach Ecuador zu gehen, um in einem Armenviertel Unterricht zu geben in Mathematik. Und die Reaktion des Vorgesetzten war zunächst einmal ein bisschen verhalten, im Sinne von, die geht mir jetzt da und kommt die dann wieder und so weiter. Und das ist jetzt aber genauso was, ich habe nicht das Gefühl, dass die orientierungslos ist, die weiß relativ genau, was sie dort will. Und hat sie das bewundernswert gut auch mit Sponsoring und sonstigem organisiert. Und ich glaube, dass es ein großer Gewinn ist, wenn die zurückkommt. Die hat einiges anderes gemacht. Wir brauchen niemanden, in Anführungszeichen, der jetzt Mathematik bei uns in der Firma unterrichtet. Aber sie wird Fähigkeiten entwickelt haben, die sie vielleicht in ihrem Berufsfeld und auch im Kontakt mit Kunden ein Stück weit anders agieren lässt, wo ich sage, das wird eine spannende Situation. Also ich sage auch, wenn einer Fähigkeiten sich angeeignet hat, auch über unterschiedliche Berufsbilder und dann aber kommt und sagt, jetzt weiß ich, das will ich jetzt machen bei euch und ich bleibe dann auch eine Weile, weil wenn die hupfen alle 3 Monate, dann wird es schwierig für den Betrieb, dann sehe ich das durchaus als Bereicherung. Ob das die Führungskräfte auch immer so sehen, sei dahingestellt, aber ich als Personalistin würde das nicht von vornherein abwiegeln.
Okay, vielen Dank. Gibt's, ja, bitte. Am Moment, das Mikro kommt noch, genau.
Muss man nicht eigentlich da differenzieren zwischen diejenigen, die also den Lehrberuf ergreifen, also mit 15 sozusagen in die Entscheidung kommen, und die, die also eine Matura machen, speziell eine allgemeine Matura, die also mit 18, 19 noch so frei sind, dass sie entweder eben in einen Beruf gehen oder nicht genau wissen, so ins, und Wahnsinn studieren, dann haben sie ja auch eine wesentlich geringere Hemmschwelle, wenn sie innerhalb der Studien da einfach wechseln. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich halt einen Fachberuf lerne und dann komme ich noch ein Jahr drauf, dass das nicht das ist. Da ist es aus meiner Sicht wesentlich persönlich schwieriger, den Mut zu haben, sozusagen da einen Hut drauf zu hauen und ganz neu zu machen. Während beim Studium ist das relativ einfach, nicht? Dann inskribiere ich was anderes und schon geht das.
Das Spannende ist, dass die Wirtschaftskammer momentan an einem Lehrlingsmodell arbeitet, zumindest jetzt, was wir in Oberösterreich mitbekommen, dass genau dieses Jobhopping auch innerhalb der Lehre möglich werden soll. Und das bereitet auch den Ausbildern momentan ein Stück weit Kopfzerbrechen, was das bedeutet. Also sie fangen im ersten Jahr ja auf einer sehr allgemeinen Basis an und müssen sie eigentlich im zweiten erst entscheiden, wo gehe ich denn hin, und selbst da gibt es noch eine gewisse Wahlmöglichkeit. Aber das, was Sie sagen, diese Differenzierung, dem stimme ich vollkommen zu. Ja. Aber es geht schon bei der Lehre jetzt auch in eine andere Richtung.
Freut mich zu hören.
Herr Schöpfe?
zu dem Thema ist eigentlich, ist bei mir und meinem Bruder das Gleiche. Also das passt genau, was Sie gesagt haben. Ich habe eine sozialpädagogische Ausbildung angefangen, habe dann nach 2,5 Jahren abgebrochen, weil es hat nicht funktioniert und es war nicht das dann wirklich für mich. Und war dann über die Sommerferien daheim, habe mir dann was gesucht, habe mich für die Lehre entschieden. Aus Gründen, wo ich dann sage, erstens einmal war das für mich wichtig, dass ich dann was habe. Und zweitens habe ich gewusst, ungefähr die Richtung, das taugt mir. Mein Bruder hat es andersherum angefangen. Mein Bruder ist erst Zimmermeister, der hat aber AHS-Matura vorher. Und ich in der Schule habe AHS hat gesagt, ja, ist zwar recht schön Matura, im Endeffekt bin ich aber nachher nicht recht viel. Und hat es bei mir gesehen, es taugt mir und hat dann gesagt, so und jetzt mache ich das. Er hat praktisch in der ersten Firma, wo ich gelernt habe, er hat bei mir damals Lernen angefangen, hat nahtlos meinen Posten übernommen. Wir kommen gut aus, wir ergänzen uns, wir arbeiten nach wie vor gemeinsam zusammen. Es hat beides Vorteile. Die Altersgrenze ist für die Berufsfindung sicher besser. Wenn ich sage, mit 18 weiß ich definitiv mehr, was ich will, als eben damals mit 14, weil so viele Möglichkeiten in dieser Welt. Und ich habe wirklich dann entschieden für den Beruf mit 17. Da ist die Entscheidung wesentlich einfacher, weil man einfach reifer ist und besser weiß, was man will.
Darf ich noch einen zweiten Aspekt einbringen, der schon besprochen worden ist? Ich habe auch in einer Firma gearbeitet, in einer Spedition, wo also von vornherein auch für jeden Mitarbeiter ersichtlich war, dass es nicht unbedingt einer akademischen Karriere bedarf, um in die Chefität-Range zu kommen. Ich habe es zwar dann gemacht, aber ich habe eine Menge Kollegen, die das nicht gemacht haben, natürlich durch entsprechende Nebenausbildungen auch dann darauf gekommen sind. Eins ist klar, wenn man darauf will, muss man sich halt dann irgendwie in der Erwachsenenbildung weiterbilden, aber es muss nicht unbedingt die Uni sein. Und hauptsächlich wichtig ist es, dass die Leute das sehen, dass das geht. Mhm. Weil das Beispiel ist immer nur das Beste. Das schön kann ich früher, aber wenn ich das sehe, dass das tatsächlich gelebt wird, schaut das anders aus.
Aber ich denke, das ist eine zentrale Botschaft, die man senden muss, weil in unserer Gesellschaft bildet sich momentan was anders ab. Das ist auch einer der Gründe, warum die Betriebe zunehmend Schwierigkeiten kriegen, die Lehrlinge zu finden. Das eine ist die demografische Entwicklung. Das andere ist die Haltung auch sehr vieler Eltern. Der Bub muss auf jeden Fall oder das Mädel auf jeden Fall eine Matura haben, nur dann steht ihr die Welt offen. Das ist das, was die momentan sehr oft mitgegeben bekommen. Und wo auch die HTLs oder die anderen höher bildenden Schulen ihren Beitrag dazu leisten und entsprechend Marketing betreiben. Also der Lehrberuf ist vor dem Hintergrund, du kannst auch damit etwas werden und damit stehen dir auch alle Türen offen. Da arbeitet momentan einiges dagegen, gegen dieses Bild.
Von der Einstellung der Eltern her und von der Wirtschaft?
Also die Wirtschaft sieht es anders, weil die Wirtschaft sagt, wir brauchen nicht nur Akademiker, wir haben wirklich das Problem, dass wir haben ja Tätigkeiten, für die wir keine Akademiker benötigen. Ja? Und haben aber reihenweise Bewerbungen von Akademikern, wo wir wissen, die sind überqualifiziert und die werden in diesem Job nicht glücklich. Also uns reicht der Mitarbeiter, der sagt, ich mache eine Lehre, will dann eine fundierte Weiterbildung als Facharbeiter und macht da genauso einen guten Job wie der von der Uni kommt. Beides muss eigentlich einen bestimmten Wert haben und seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.
Ich denke, es bildet sich ja oft sehr gut ab in der medialen Diskussion, wenn man sich anschaut, wie viele Leute in dem Land studieren und wie viel mediale Präsenz die Universitäten haben und wie viele Menschen in dem Land eine Lehre machen und wie oft Lehre wirklich Thema ist in den Medien, auch in der Politik. Ich denke, da ist auch sehr großes Ungleichgewicht. Ja.
Mhm. Gut, Josef, bitte. Eine Wortmeldung.
Ich habe drei Bilder jetzt bekommen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist ein sozialisationstheoretischer Aspekt, nämlich die soziale Kompetenz. Das Wachstum der sozialen Kompetenz im Jugendlichen im Zuge von Entscheidungen, die man ja, das ja Interaktionsprozess ist. Das ist schon eine Beobachtung, dass das im Zusammenhang auch mit Spaßbedürfnissen nicht mehr so relativ leicht gehabt wie in früheren Jahrzehnten, vielleicht auch nicht, das kann auch eine subjektive Wahrnehmung sein. Aber was anders ist, ist, dass in früheren, also in meiner Jugendzeit, noch relativ klare Strukturen vorhanden gewesen sind in der Berufsbildung, in der Berufsfindung, die Einfachheit dargestellt hat, die heute, wie schon gesagt worden ist, nicht mehr ist. Zweite ist, Neben dieser sozialen Kompetenz ist die Ablösung vom Elternhaus, also Jakob Schöffel hat das schon gesagt, wie gehe ich um mit den Eltern, wenn ich eine Entscheidung trifft, die nicht passt? Setze ich mich durch oder setze ich mich nicht? Ist auch wieder ein Stück soziale Kompetenz, er hat es gemacht, sein Bruder auch. Und das ist schon etwas, das nicht so leicht zu vollziehen ist, nämlich plötzlich in einen Entscheidungsprozess hineinzugehen, der Selbstständigkeit bedeutet mit 17, 18 oder 16 Jahren. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist heute, habe ich ein Erlebnis, meine Enkelin ist 13 Jahre, muss nächstes Jahr, 14, muss nächstes Jahr entscheiden, welche Ausbildung sie machen wird und war heute an der Berufsmesse in Wels. 200 Berufe, sie hat 30 angeschaut, sie ist völlig desorientiert zurückgekommen. Sie hat gesagt, das macht sie nicht mehr wieder mit. Sie ist mit ihren Eltern gegangen, Gott sei Dank. Die haben eine relative Freiheit angeboten, das war auch nicht gut, weil diese relative Freiheit für sie schon über alle Maßen überfordernd war. Sie hat nämlich keinen Beruf gefunden, der ihrer Vision und ihrer Motivation und ihrem Wunschbedürfnis tanzen entsprochen hat. Das ist derzeit ihr Berufsbild. Sie mag also in diese Kunstrichtung hineingehen und das hat sie dort nicht gefunden. Jetzt ist sie völlig desorientiert. Ein Bild, ein einziges Beispiel möglicherweise, aber ein Paradigmenbeispiel für unzählige andere Jugendliche. Also ich bin heute über 70 Jahre und denke mir, ich möchte nicht mehr jung sein.
Ja, danke Josef. So, möchten Sie dazu was sagen?
Also ich denke, es ist schon was dran, ja. Also an dieser Vielzahl von Berufen, wobei ich wieder sagen muss, es gibt ins Gegenteil, also in eine andere Richtung schlägt, sehr viele Jugendliche, mit denen wir arbeiten, kennen genau 3 Berufe. Und da hapert es ja sehr oft an der Information, an der Berufsinformation, Berufsorientierung. Die kriegen das von zu Hause überhaupt nicht mit. In der Schule passiert auch sehr wenig, waren dann erst im letzten Pflichtschuljahr und dann auch nur am Rande, was natürlich auch nicht Aufgabe von der Schule ist. Es gibt jetzt seit diesem Jahr neu eingeführte Jugendcoachings, die flächendeckend in ganz Oberösterreich angeboten werden, die sich ein bisschen um das Thema kümmern sollen. Die haben bisher die Auflage, dass sie auch noch in die 4. Klassen starten. Besser wäre natürlich früher. Aber ich kann nicht mehr sprechen für die Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Und da ist es auch oft so, dass es viel um Berufsinformation geht, um Berufsorientierung, weil sie oft einfach keine Berufe kennen. Ich meine, in Linzland haben wir die Situation, dass es eigentlich mehr Lehrstellenangebot gibt als Lehrstellennachfrage rein von der Statistik her. Das heißt, eigentlich darf kein Jugendlicher arbeitslos sein, ja. Natürlich gibt es unterschiedlichste Faktoren, warum das trotzdem so ist. Einer ist einfach, dass gerade viele Burschen Kfz-Mechaniker werden wollen. Sie kennen Maurer, sie kennen Installateur. So ungefähr jetzt pauschal zusammengefasst. Bei den Mädchen ist oft Friseurin, Einzelhandel und Büro. Das ist jetzt irgendwie klischeehaft, ja, wenn man sich das einfach so anmacht, aber es ist Realität in sehr vielen Fällen. Und da mangelt es sehr oft an der nötigen Information und an dem nötigen Wissen. Wo kann ich mit meinen Interessen hingehen?
Vielen Dank. Das ist jetzt, also ich möchte jetzt das Pferd noch von der anderen Seite auch aufzäumen. Also wir haben jetzt in erster Linie die Seite der Jugendlichen oder von Seiten der Jugendlichen sozusagen den Fokus gehabt. Wenn man jetzt schaut aus Richtung Arbeitswelt sozusagen, darf ich gleich bei Ihnen, Herr Leierer, wieder anschließen. Und zwar, was fordert denn die Arbeitswelt von den Jugendlichen? Wie sollen sie denn sein sozusagen, unter Anführungszeichen? Was wird da gefordert?
Ich denke, man muss sich natürlich sehr differenziert anschauen. Reden wir vom Bereich, also Einstieg in einen Lehrberuf, reden wir von dann noch ein Facharbeiter, reden wir von Universitätsabgänger und Abgängerinnen, reden wir vom Hilfsarbeiterbereich. Es ist feststellbar, denke ich, und das hat uns auch durchaus das AMS bestätigt, mit denen wir in Kooperation erstellen, die führen da Aufzeichnungen, dass sie die Anforderungen rein von den Ausschreibungen, die halt im AMS zu finden sind, stark erhöht haben in den letzten Jahren. Also es wird am besten ist immer ein Abbrecher einer höheren Schule oder sonst zumindest erste, zweite Leistungsgruppen mit guten Noten natürlich. Und dann kommt natürlich auch viel darauf an, wie präsentiert sich der oder die Jugendliche, was für Auftreten haben sie. Und das ist natürlich verständlich aus Sicht der Betriebe oft, ja, dass die natürlich Menschen oder Jugendliche ansprechen wollen, die ja gut aus dem Bildungssystem ausgegangen sind, die gute Noten im Bildungssystem zusammengebracht haben. Aber es schließt natürlich auch gewisse Gruppen von Jugendlichen aus, die einfach schwer durchs Bildungssystem durchgekommen sind, auch familiär vielleicht gewisse Schwierigkeiten gehabt haben, persönliche Schwierigkeiten, Krankheit, Sucht, kriminelle Vergangenheit. Bei denen fällt es natürlich sehr schwer, dass sie diese Anforderungen irgendwie erfüllen können. Da tragt dann auch unser Bewerbungssystem durchaus dazu bei, denke ich mal. Es ist natürlich schwierig. Das Erste, was die Firma auf den Tisch kriegt, ist eine Bewerbung. Und wenn da drinnen steht, dreimal dritte Leistungsgruppe mit lauter Vierer, ist der ganz unten auf dem Stapel natürlich. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu hinterfragen, wie kommt man Bewerbungsprozesse anders gestalten, dass ein paar C und Papier nicht ganz so viel Rolle spielen. Weil nur weil einer in der Schule nicht die Noten erbracht hat, die vielleicht wünschenswert wären für viele, heißt halt, dass er nicht gewisse Fertigkeiten für spezielle Berufe mitbringen kann. Ist natürlich schwierig zu gestalten. Sie haben vorher angesprochen, auch diese Schnupperpraktika. Ja. Ich denke mal, der Ausbau von Praktikumsplätzen und auch Firmen, die Praktikumsplätze anbieten, wäre sehr ein guter Ansatz, um sie wirklich ein Leid persönlich anzuschauen und nicht aufgrund von Papier entscheiden zu müssen, sondern wirklich einen persönlichen Eindruck von Jugendlichen zu bekommen.
Okay, ja, herzlichen Dank. Herr Schöffel, was fordern Sie von Jugendlichen, die sich bei Ihnen bewerben? Welche Fähigkeiten müssen sie mitbringen?
Das Erste, wie gesagt, ist das Bewerbungs-, also ist da die Unterlagen, die man kriegt. Natürlich hat man einen gewissen Wert drauf, auf einen Gesamteindruck ein bisschen, dass das ein bisschen Hand und Fuß hat, was da drinnen steht. Ich meine, die Noten, ich lege ein bisschen mehr Wert auf Mathematik als auf Deutsch, weil es einfach berufsbedingt ist. Was bei uns oder bei mir immer Fakt ist, Schnuppern ist praktisch Pflicht, weil ohne Schnuppern, ja, da sitzt jetzt einer gegenüber 14, 15 Jahre, redet recht schön, aber ob er das wirklich will, ob er einen Willen hat, dass er dort hingreift, ob er da staubig oder sonst irgendwas, das sieht man erst, wenn man wirklich sagt, zwei, drei Tage fährt er irgendwo mit, ist im Betrieb und muss auch was da und wird angehalten, schaut er das an, komm, greift zu, wie trau dich. Da lernt man viel, da lege ich auch sehr viel Wert auf die Rückmeldungen der jeweiligen Vorarbeiter dann, weil, ja, ich bin Geschäftsführer, ich bin genauso im Betrieb in der Halle, nur nicht 8 Stunden am Tag und 3 Tage immer dabei, so geht nicht. Das heißt, man muss halt auf die Mitarbeiter, die jeweilige Führungskräfte, die man hat, verlassen können. Und es ist auch die Noten ist nicht immer ausschlaggebend. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat einen Lehrling jetzt aufgenommen, ja, katastrophale Noten. Dann habe ich gesagt, der hat 3 Tage im Betrieb und hat mit einem einfach geredet und hat noch ein bisschen getestet. Und ich gesagt, also blitzgescheit, wie? Und der hat dann hinter Fragen angefangen in der Schule, warum hat der die Noten? Und ich gesagt, ja, Schularbeiten und das Ganze hat er halt so gemacht, dass es passt. Der hat keine einzige Ausbildung gemacht, das hat ihn interessiert. Aber und da ist das Problem, ja, man kann an dem Zettelpapier nicht wirklich definieren, wer ist das. Man muss ihn anschauen. Natürlich, es gibt persönliche Auftreten, wiegt da ein bisschen. Das heißt, ich meine, wenn ich jetzt irgendein Einzelhandel und da kommt einer mit, blöd gesagt, zerrissene Jeans und grüne Haare, das ist ein bisschen schwieriger, das passt nicht wirklich ins Berufsbild. Ich meine, bei mir ist wichtig, oder bei unserer Berufskategorie ist, dass er nicht im Anzug kommt. Das passt genauso wenig. Das heißt, er muss halt ordentlich anzogen sein und es muss ein gewisses Gesamtbild da sein. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass er ungefähr weiß, was er da muss, was das Berufsbild ist, was er erwartet und dass er selbst davon überzeugt ist momentan, dass er das gern tut. Dass er Fehlentscheidungen passieren kann, das kann passieren. Aber in der jetzigen Situation, wo er dann da ist und wo er die 3, 4 Tage mitarbeitet, muss er auch nach den 3, 4 Tagen nur sagen, ja, das konnte ich mir immer noch vorstellen. Das ist sehr aufregend.
Okay. Frau Freisler-Traub, Sie haben zuerst angesprochen den Facharbeiter-Fachkräftemangel. Ja, klafft vielleicht Anspruch und Wirklichkeit so auseinander oder worauf führen Sie den zurück, dass der einfach nicht gedeckt werden kann?
Also das eine ist einmal, als ich in die Firma Scheuch gekommen bin, das war vor 9 Jahren, da galt das Zeugnis als Eintrittsgröße. Und wir haben heute auch noch Kollegen in der Firma, die sagen, ihr braucht euch ja nicht wundern, dass ihr keine Lehrlinge findet bei dem Anspruchsniveau. Wenn man heute hinschaut, ist das, kann man sagen, sind die Anforderungen um mindestens 3 bis 4 Level nach unten geschraubt worden. Sonst hätte man nämlich bei weitem nicht mehr 17 Lehrlinge oder 20 Lehrlinge pro Jahr. Hätte man schon lange nicht mehr benannt. Das heißt, wir werden mit Personen oder mit Lehrlingen oder mit Schulabgängern konfrontiert, wo man sich manchmal die Frage wirklich stellen, was tun die in den Schulen? Und da gibt es massivste Beschwerden teilweise der Betriebe, wo sie sagen, die Grundrechenarten oder gewisse Dinge, wo man sagen, auf denen können wir nicht einmal mehr aufbauen. Dennoch nehmen wir diese Lehrlinge auf. Das heißt, bei uns ist es auch so, dass wir nicht nur auf die Noten schauen, sondern jeder, der sie bewirbt und der, ich sage mal, jeder, der sagt, der interessiert sich für die Firma Scheuch, wir haben pro Jahr 80 bis 100 Schnupperer, die bei uns durch die Firma marschieren, kann das mal probieren und wir schauen uns den an. Ich glaube aber, dass es nach wie vor auch Betriebe gibt, die sagen, wir bleiben auf dem Anspruchsniveau und die tun sich dann zunehmend schwer. Also das glaube ich schon. Ja.
Okay, also das heißt jetzt, dass Sie das heruntergeschraubt haben. Sie
haben es runtergeschraubt, ja. Mhm.
Und Herr Leierer, bei Ihnen, ich war aber vorher irgendwie...
Ja. Ja, ich denke, man muss auch durchaus ein gewisses Stadt-Land-Gefälle berücksichtigen. Also bei uns in der Region gibt es natürlich sehr viele Arbeitsplätze. Es gibt dafür größere Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Die können sich das oft schon sehr gut aussuchen, wenn sie nehmen und wenn nicht. Und da kommen halt auch die unterschiedlichsten Sachen vor. Also auch bei gewissen Firmen, wo man halt schon genau weiß, wenn man da sitzt mit einem Jugendlichen und der würde sich gerne bei dieser Firma bewerben und ihm sagen muss, zahlt sich gar nicht aus. Also ja, erstens schaut er das Zeugnis an und dann muss ich ihm vielleicht auch noch sagen, dass er einen türkischen Namen hat, was in der Firma vielleicht auch nicht so gut ankommt. Also da gibt es einzelne Fälle, wo das durchaus auch noch davor ist und auch eine Rolle spielt. Also für mich macht sich das, wie es in der Firma Scheuch da praktiziert, sehr positiv an. Bei uns in der Region gibt es auch Firmen, die in der Hinsicht, was Lehrlingsbetreuung betrifft, sehr gute Arbeit machen. Es gibt aber genauso gut Firmen, die durchaus sehr hohe Ansprüche haben, die es aber auch aussuchen können, ja, wo gewisse Jugendliche einfach definitiv keine Chance haben, dass sie einen Lehrplatz finden. Es ist halt eine gewisse Realität, die sich einfach am Arbeitsmarkt irgendwie so darstellt, das ist ja klar. Ja.
Also das mit den ausländischen Nachnamen, das kenne ich auch von früher. Und was ich auch kenne, ist Mädchen in den technischen Lehrberufen, das gleiche Thema. Dass genau. Die Facharbeiter sagen, bleibt mal mit den Frauen weg. Mhm. Und da ist es aus meiner Sicht dann schon ein klares Signal der Personalabteilungen unter Lehrlingsausbildung, Freunde so nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es Betriebe gibt, die sagen, wir glauben es uns noch aussuchen zu können und bevor wir diese Klientel nehmen, lassen wir es bleiben.
Genau.
Was man schon sagen muss, ist die Betriebe, die sich auf den Weg machen und mit Lehrlingen oder mit Menschen arbeiten, die ein Stück weit noch schlechtere Voraussetzungen haben, die also mehr Unterstützung brauchen, um die Lehre zu absolvieren. Ich habe Ihnen das vorher beim Eingangs-Smalltalk gesagt. Wir sind teilweise schon mit Situationen konfrontiert, wo unsere Lehrlingsausbildner an die Grenze dessen kommen, was geht. Wir haben berechnet natürlich, wie viel Lehrlingsausbildner für eine bestimmte Anzahl von Lehrlingen für die Firma Scheuch tragbar ist, was wir finanzieren wollen. Und wenn wir jetzt Lehrlinge haben, die mit einem schwierigeren Hintergrund kommen, wir nehmen teilweise Lehrlinge von der Produktionsschule in Ried, und die brauchen eine komplett andere Unterstützung und Förderung, wie Lehrlinge, die von der Hauptschule kommen und die erste Leistungsgruppen haben. Die brauchen Unterstützung auf der sozialen Ebene, der Integration. Man braucht ein Stück weit ein bisschen mehr Geduld, wenn man denen was erklärt. Und die brauchen eine massive Unterstützung, dass sie die Berufsschulen schaffen. Und wir hatten letztes Jahr die Frage von dem Viktor Siegel, was brauchen denn die Betriebe im Innviertel? Und eine meiner Antworten damals war, wir brauchen Lehrlingsausbildner, die ein Stück weit diesen, ich sage, wir brauchen Lehrlingsausbildner in Kombination mit Sozialarbeitern. Das brauchen wir, wenn wir diese schwierigere Klientel ausbilden sollen. Das Spannende ist nämlich, wenn die eine gute Betreuung kriegen, entsprechend ihren Bedürfnissen, wir bringen die alle durch die Lehrabschlussprüfung. Und wir haben teilweise Lehrlinge, wenn ich ihnen die Zeugnisse und deren Performance im Unternehmen zeige, kommen sie nicht auf die Idee, mit welchen Einstiegsbedingungen die kamen. Aber das ist nur möglich, weil wir Lehrlingsausbildner haben, die eine unglaubliche Performance bringen. Und die sind aber nicht in dem ausgebildet. Das sind Schlosser, die eine Lehrlingsausbildnerprüfung haben. und die sich damit sozial teilweise schwierigen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen.
Also die einfach begleitet werden und einfach dadurch die Hürden schaffen sozusagen.
Ja, die schaffen das. Also die brauchen entsprechende Begleitung, Förderung und die brauchen vor allem jemand, das hört sich ganz komisch an, der einfach an sie glaubt. Und das sind nämlich oft nicht die Eltern, sondern sind oft die Lehrlingsausbildner und die Facharbeiter und die Freunde, ja, die diese Stütze geben, dass die sagen nach 3,5 Jahren, hurra, ich hab's geschafft. Und das Schönste ist dann, wenn so einer dann 4 Jahre später vor dir steht und sagt, und das ist jetzt mein Meisterzeugnis. Das glaubt nämlich keiner mehr.
Sehr gut, ja. Und Herr Schöffel, bei Ihnen, wie ist das mit Anspruch und Wirklichkeit? Klafft das auseinander, was Sie an Ansprüchen haben an Leute, die sich bei Ihnen bewerben, die bei Ihnen arbeiten wollen, deckt sich das oder wie schaut es aus?
Beim letzten Lehrling hat das System, also hat das Bild sehr gut gepasst. Am Anfang war es ganz interessant, also da ist ein relativ schmächtiger junger Mann reingekommen mit 14 Jahren, wo sie denkt hat, ja, und wo ist der Rest? Mittlerweile hat er die Lehrabschlussprüfung knapp die Auszeichnung versammt, aber ist blitzgescheit, dem taugt es, der greift was an, dem kann man sagen, das ist zum Tor und man braucht zu 95% nicht mehr nachschauen, also das ist auch was einem im Betrieb freut, weil da weiß man genau, das hat gut funktioniert. Momentan haben wir ein bisschen das Problem, dass wir die Abwanderung von den ländlichen Gemeinden massiv mitkriegen, weil wir dieses Jahr keinen Lehrling gefunden haben. Mhm. Weil wir haben genau eine Bewerbung gehabt. Wir haben zwei gehabt, einer ist überhaupt nicht erschienen und der zweite hat sich dann anders entschieden. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir momentan haben. Und aus meinem Berufsweg, wie es ich gehabt habe, bin jetzt ich also überzeugt, dass ich im Semester dann nur mehr inserieren werde, dementsprechend, wenn wirklich einer, der AHS angefangen hat, ein halbes Jahr, und dort nochmal nachfrage, vielleicht entscheidet sich noch einmal einer anders, ein Abgänger oder sonst was, weil wir einfach nur schauen müssen, weil einmal ein Jahr ohne Lehrling ist auch für einen kleinen Betrieb, ist wir sind nicht gerade gut, weil man braucht den Nachwuchs. Und ja, die Nächsten, es wird irgendwann mit einer abgehen. Auch die Jungen, wenn er sich weiterentwickelt, wenn er vielleicht was anderes anschauen, wie der jetzt ausgelernt hat. Also das Unternehmen muss weiter wachsen, beziehungsweise muss die gleiche Größe behalten. Und das sind solche Ausfälle, nicht tragbar, auf jeden Fall nicht gut.
Also abwerben von der Schule sozusagen.
Nein, nicht abwerben, überhaupt nicht abwerben bitte, sondern nur eine Option, nur eine Option schaffen. Weil auch die Schule kann eine Fehlentscheidung sein.
Ja.
Wenn man sie erst nicht traut hat, vielleicht traut man sie noch im halben Jahr.
Gut. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie da jetzt Zwischenstand, eine Frage, Anregung dazu, Ergänzung? Bitte, Maria. Mikro, genau, darf man es nicht vergessen.
Maria Ecker, FAB ProWork. Mich würde noch interessieren, Sie als Firmenvertreterin, wie weit sehen Sie Chancen auch für Jugendliche, die aufgrund einer Lernbeeinträchtigung nicht in der Lage sind, einen Lehrabschluss zu erreichen? Und wie hoch schätzen Sie den Bedarf auch in Betrieben ein an qualifizierten Hilfskräften?
Ich glaube, dass die Betriebe keine Freude haben mit Hilfskräften. Also dass man versucht, oder ich kann nur für die Firma Scheuch reden, wir haben keine Hilfsarbeiter. Wir haben allerdings Jugendliche aufgenommen, die eine sogenannte Anlehre machen. Das heißt, die haben keinen fixen Berufsabschluss dann und haben nur Teile daraus. Wir haben damit an sich gute Erfahrungen, aber man kann sagen, im Schnitt maximal einen pro Jahr, wenn überhaupt. Es gibt diese Möglichkeiten. Wir haben auch Unterstützung damals gehabt vom Verein Miteinander in Ried, der das betreut hat. Aber es gibt insbesondere auch seitens der Facharbeiter, die diese Jugendlichen an die Seite kriegen, das Ausbildungszentrum bei uns, die haben die 2 Monate und dann stehen die in der Werkstatt. Und da haben wir wenig Bereitschaft bei den Facharbeitern auch zu sagen, sie nehmen solche Jugendliche oder Menschen an ihre Seite. Schwierig.
So, von Ihnen war noch eine Wortmeldung?
Hallo, mein Name ist Krömer Alexander. zum Stichwort Vertrauen. Ich bin bei der Promente Suchtpräventionstrainer und auch schon als Lehrer gearbeitet. Und mein Ansatz bei den Jugendlichen ist immer sehr stark, ihnen ein Vertrauen zu geben. Und dann merke ich auf einmal, wie sie wachsen. Also das ist so generell bei mir, so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, wirklich, auch wenn die schlecht sind und sagen, nein, ich kann nicht, sage, du kannst das. Ich will jetzt nicht auf sehr positiv, du bist super und so weiter, da muss man immer schauen, das Level zu finden, den richtigen. Wo ich dann mit einem Kollegen gesprochen habe und auch lange diskutiert habe, ob das nicht generell ein bisschen ein Problem ist, der Ritualisierung zum Erwachsenwerden. Dass sozusagen von der Gesellschaft, von der Wirtschaft nicht wirklich die Jugendlichen losgelassen werden, sondern muss immer wieder mal kontrolliert und geschaut und dann versuchen auch die Eltern zu schauen und sozusagen die Eltern lassen die Kinder nicht erwachsen werden. Also das ist, ich möchte jetzt aufpassen, dass ich nicht falsch sage, aber es fehlt mir so ein bisschen das Ritual, okay, jetzt bist du so alt, triff deine Entscheidung selber, ich vertraue dir. Und da wollte ich Ihre Meinung dazu generell wissen, ob das nicht ein bisschen fehlt, dass man auch bis zum hohen Alter, mit 25 noch immer bei den Eltern wohnt oder selbst die Eltern noch immer ein bisschen kontrollieren oder so. Das
Also aus dem Publikum habe ich jetzt schon Stimmen sicher und so weiter gehört am Nicken. Und von Ihnen, von den Gästen, Podiumsgästen, Herr Leier, möchten Sie beginnen?
Ja, also diese Diskussion Jugend und Arbeitsplätze und die Jugendlichen fit zu machen für die Arbeit ist natürlich auch ein starker Anspruch, sagen wir, der Wirtschaft. Mhm. Weil natürlich braucht man Arbeitskräfte. Es ist halt definitiv so, dass gewisse Jugendliche mit 15, auch mit 16, manchmal mit 17, 18 noch nicht so weit sind. Aus unterschiedlichsten Gründen, ob das familiär ist, wo sie eben eigentlich nie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, wo sie nie gelernt haben, irgendwie auch Konsequenzen zu tragen. Da zieht sich das oft jetzt sehr lang hin und die sind auch mit 15 noch nicht so weit, in einen 40-Stunden-Lehrberuf einzusteigen und da einfach einen strukturierten Takt abzuarbeiten. Für die ist diese Geschichte mit dem Vertrauen, auch mit Stärken herausheben, natürlich sehr wichtig, weil die haben bisher in ihrem Leben, ist davon auszugehen, ein Bildungssystem hauptsächlich die Rückmeldung bekommen, du bist eher schlecht und eher dumm und kannst eigentlich nicht so viel und so wirklich brauchen, kennen wir die dann eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn ich jetzt sowas sage, ich rede halt immer von einem gewissen Ausschnitt der Jugend, also ich kann ja nicht für die Jugend sprechen, sondern für den gewissen Ausschnitt an Jugend, mit dem wir hier dafür arbeiten. Und da fehlt wirklich auch dieses Ritual zum Erwachsenwerden sehr oft, weil es in so einer Blase irgendwie einfach dahin leben. Ja, sie haben dann ist die Schule fertig, dann sind sie angeschlossen, dann kommen sie in einen AMS-Kurs, also BFI, dann den nächsten Kurs und der interessiert sie nicht, da steigen sie aus, dann kommen sie in den nächsten. Also solche Biografien gibt es einfach. Von daheim kriegen sie wenig Konsequenzen und waren dann keine produktiven Konsequenzen. Und denen führt das sehr oft, glaube ich. Also die kommen sehr spät an den Punkt, einfach auch so Verantwortung wirklich übernehmen zu können und durchaus auch erwachsen zu agieren, wie man das dann sagen würde.
Zu dem Thema hätte ich noch gerne gesagt, ich sehe das und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das relativ übereingeht mit dem daheim auszirgen, mit einem nicht sehr eigenen Haushalt, sondern mit einer gewissen Abkapselung von den Eltern und wenn es nur ist, zum Beispiel unter der Woche im Internat in einer Schule, die weiter weg ist, da wird man ein bisschen zwar ins kalte Wasser geschmissen, aber ich sehe einen sehr großen Lerneffekt, was ich auch mit den Bekannten und dergleichen habe. Das hat eine sehr positive Auswirkung auf das Kind, Mädchen, Bub, ist ganz egal, weil gewisse Selbstständigkeit verlangt wird auf einmal. In welcher Gesamtheit das dann passiert, das ist sogar ein bisschen nebensächlich. Nur es ist eine gewisse Anforderung auf einmal da, der muss man genügen. Und das hat auch auf die Arbeitswelt zu gehen einen sehr positiven Effekt. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Meine Kinder, wenn wir dann schauen, wie wir es dann selber umgehen als Elternteil. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, Bekannter von mir, und das war eigentlich durchwegs innerhalb vom halben, dreiviertel Jahr ein relativ großer Schritt, was da passiert ist. Weil auf einmal wird man erwachsen, zumindest selbstständiger. Das hat in der Schule Vorteile, das hat im Arbeitsleben Vorteile. Und das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Sie mich fragen.
Danke, Frau Fressler-Traub, zu den Ritualen, zum Erwachsenwerden.
Ja. Also ich hätte jetzt das auch mit dem Internat gesagt, bei uns müssen alle Lehrlinge ins Internat, egal welcher Lehrberuf, sind die pro Jahr 2 Monate im Internat und das kann ich nur bestätigen, was Sie sagen. Das ist förderlich, auch wenn es am Anfang ein bisschen wehtut und auch die Fragen der Eltern massiv sind, warum muss denn der ins Internat, wenn wir nur 30 Kilometer weg wohnen? Er muss, wie alle anderen auch. Und das Zweite ist, es gibt, wie es die Eltern praktizieren, weiß ich nicht, aber wir haben bei Scheuch, die machen 3,5 Lehrjahre und im 3. Lehrjahr machen die in Gruppen Projekte. Und diese Projekte sind teilweise sehr verantwortungsvolle Projekte, wo sie entweder in Sozialorganisationen, in Altenheimen zum Beispiel Pergolas und sonstiges bauen, beziehungsweise für den Betrieb etwas produzieren, mit dem der Facharbeiter dann weiterarbeiten muss. Das müssen sie in der Geschäftsführung, das heißt vor dem höchsten Gremium präsentieren. Und sie werden hier eigenständig als Projektleiter durch die Organisation geschickt. Und das ist, wenn die ihre Endpräsentationen machen, ist das immer sozusagen der Sprung, wo man sagt, und jetzt haben sie es. Das ist unglaublich, wenn man sieht, wie die dann da stehen. Die sind aufgeregt, Ende nie, aber wie die gewachsen sind, wenn sie es hinter sich haben und wie die sich über das Feedback freuen. Das ist unglaublich. Also man kriegt, ich sage mal, wenn 20 da vorne stehen, habe ich 15, wo ich nachher sage, so, und jetzt sind es, jetzt haben sie es. Aber das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Und dieses Zutrauen, ja, also das ist ganz ein wesentlicher Punkt, wo ich sage, wenn man ihnen was zutraut und ihnen die Rückmeldung gibt und ihnen auch, wir haben so Feedbackstrukturen eingebaut, das hängt ihnen dabei schon zu den Ohren raus, wenn sie wieder zur Feedbackrunde kommen müssen. Aber es ist trotzdem ein Teil, wo sie hören, einerseits, wo bist du gut? Also immer wieder zu sagen, hey, wo taugst du uns und wo hast du deine Stärken? Und manchmal ihnen auch sagt, hey, was ist dir denn jetzt wieder ins Hirn gefahren? Was hast du denn da jetzt wieder getan? Beides. Aber sie werden ernst genommen und sie werden, ich sage mal, wie Erwachsene behandelt. Das, wo ich mich dabei schwer tue, ist, wir hatten jetzt am 1. August, haben wieder 17 begonnen und sie gehen in den Raum rein und da sitzen Kinder. Die sind 15 Jahre alt, großteils, ja. Also da denkt man sich auch, hey, und die fangen jetzt mit der Ausbildung an und dann sieht man sie 3 oder 3,5 Jahre später und dann sieht man die immense Entwicklung, die die gemacht haben. Und man sieht auch ganz genau, wo sind ein Stück weit Eltern, die das zulassen haben. Und wo sind noch Eltern, die ganz gut an dem Bur hängen und ihn immer wieder vor der Tür absetzen und mit dem Wurstzimmer wieder abholen und lauter so Geschichten. Das kann man gut beobachten.
Ja. Mhm. Gut, danke. Josef, du hattest noch eine?
Ich bin sehr froh gewesen um diese Sequenz, die ist nun ein bisschen abgegangen. Es hat sowas wie Entwicklung zum Erwachsenen, also Entwicklung zur sozialen Kompetenz, zur Stärkung der persönlichen Entscheidungsfähigkeit, die ja im Verlauf des Entwicklungsprozesses nicht erst am Ende der Ausbildung stattfindet. Und diese Geschichte mit dem Internat halte ich für außerordentlich wirkungsvoll, 2 Monate von der Familie weg, 2 Monate unter Gleichaltrigen, das ist ja eine spannende pädagogische Angelegenheit. Das ist das eine. Das zweite, wo man ein bisschen für meine Begriffe zu schnell Abschied genommen haben, ist dieses Thema akademische Ausbildung gegen berufliche sonstige Entwicklung. Ich vertrage das Thema in dieser Kürze nicht. Ich nenne das Bauernargument, das Sie früher immer gehört haben, arbeiten und nicht studieren, haben Sie ja nicht angesprochen. Aber es klingt für mich immer wieder so, wenn ich mir anschaue, was in den letzten 30 oder 20 Jahren an Professionalität in den Firmen erforderlich geworden ist, an Qualität professioneller Art und Forschungsentwicklung in den Firmen, um international wirksam sein zu können und in der Konkurrenz bestehen zu können, zeigt, dass die Professionalität gestiegen ist, und zwar erheblich. Wir haben eine schlichte Sichtwand bei uns daheim im Garten gemacht, was der Tischler alles gewusst hat, was zu tun ist. Ich habe mir gedacht, spinne ich oder was? Das ist ja quasi akademische Ausbildung, die der Tischler gemacht hat. Das Holz kommt von Russland. Das Lärchenholz muss ja so ausschauen. Und was weiß denn ich, was halt noch alles. Was ich meine ist das. Das große Problem ist in Wirklichkeit kein individuelles Entscheidungsproblem, ob ich studiere oder ob ich eine Lehre mache, sondern ein bildungspolitisches, dass Universitäten und Fachhochschulen nicht ausreichend gut mit den wirtschaftlichen und sozialen Bereichen kompatibel abgestimmt sind. Das ist mein Problem. Wenn ich studiere, auf der Universität ein Fach annehme, kann ich nicht damit rechnen, dass dieses Fach genau, punktgenau, beruflich dann realisierbar ist. Sondern muss eine Flexibilität haben und eines der wesentlichen Punkte der Universitäten und der Fachhochschulen ist die Entwicklung zur Flexibilität in der Vielfalt und zur Weiterbildung. Und umgekehrt, dass die Betriebe nicht beharren, und ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, keine Hilfsarbeiten mehr. Anlehre ist schon einmal ein erster Schritt. Und das Zweite, wenn ich mir also den Jakob da anschaue, also in Wirklichkeit hat er lernen müssen, das ist schon enorm. Also da sehe ich dann durchaus Möglichkeiten, die sich ergeben. Noch einmal, aber das ist ein bildungspolitisches Problem für mich, das sicher weit nicht ausreichend abgedeckt ist und in der Praxis, das haben wir eh gehört, vom AMS bis zu der beruflichen Eingliederung einfach nicht realisiert wird.
Dankeschön.
Ich habe eine Frage. Eingehend möchte ich nur sagen, ich gehöre zu der Frau mit den drei Kindern, wir sind zusammen. Ich höre mir das jetzt alles an und überlege, was will man erreichen? Man will erreichen, dass die Kinder das machen, was sie aus der Natur der Sache möchten. Sprich, für mich stellt sich die Frage, wie identifiziert man das Talent oder das, was jemand, ein Individuum gerne machen möchte? Das ist für mich die Frage. Jetzt kannst du sagen, in der Schule hängt es vom Lehrer ab, ja? Einer, der eigentlich ein Talent für Mathe hat, hat einen schlechten Mathelehrer und dann hast du den Salat beieinander. Ja. Man kann als Eltern beitragen, möglichst viel sich solche Podiumsdiskussionen anhören und möglichst schauen, denken, reden und beitragen. Aber wie, meine Frage konkret ist, wie kann man, oder gibt es da eine Idee, wie kann man am besten das Talent identifizieren? Ist es durch Schnuppern? Ausschließlich, so viel Schnuppern kann man nicht, dass man es richtig findet. Wie könnte man das machen? Gibt es da eine Idee?
Naja, es gibt ja am AMS bzw. in anderen Einrichtungen die Möglichkeit, sogenannte Eignungstests zu machen.
Ja, genau,
das ist unser ältester Heiligtum. Ja.
Ich werde
Investmentbanker. Moment, Mikro, nehmen wir das, damit es drauf ist, ganz wichtig. Die Frage ist, also diese Tests sind für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Lassen Sie es zwei Wochen später machen, kommt raus, Gärtner. Genau. Aber mir fällt nicht viel dazu ein, wie man dieses Talent identifizieren kann. Das Einzige, wo ich halt mitkriege, wo Eltern teilweise auch sagen, wir waren mit ihm beim AMS oder es gibt irgendeine andere Stelle noch, wo so ein Eignungstest machen konnte, weil wenn wir fragen, warum wüssten das wann, und dann kommt manchmal die Antwort, der Test beim AMS hat ergeben einen technischen Beruf und er ist gut mit den Händen, also was lernen wir, Stahlbautechniker oder Metaller? Das ist die Antwort. Wie man's, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie wir sonst auf die Talente kommen.
Ja. Jetzt aber das Mikro bitte.
Ich glaube, es ist schon auch wichtig, auf der einen Seite, dass die Kinder erspüren, erfahren, was sind ihre Stärken, aber auf der anderen Seite, dass sie schon auch lernen, es gibt trotzdem geformte Berufsbilder und ich muss meine Stärken in irgendeines dieser Bilder trotzdem hineinformen. Es wird nicht für mich ein Beruf gemacht, sondern ich muss schauen, mit meinen Stärken in welches Berufsbild oder in welche Ausbildung, in welche Talente, Truhe, passe ich da hinein. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was auch bei diesen Berufsbildungsmessen wichtig wäre. Drum war nichts mit Tanzen. Ja. Und die ist jetzt total desillusioniert, weil sie keinen Beruf hat als Tänzerin. Also man muss wahrscheinlich aber auch das Kind mit Tanz, was gibt es für Möglichkeiten, wenn du dich gern bewegst? Ja, das muss ja nicht nur Tanzen sein. Ich glaube, da muss man auch zueinander finden. Also der Beruf und das Talent, glaube ich.
Okay, Herr Leierer, Sie möchten noch
ja, vielleicht, Thema? Zu dem Thema was zu sagen. Da möchte ich mir ein bisschen an den Herrn da hinten anschließen. Das ist für mich auch durchaus eine bildungspolitische Frage. Und ich möchte jetzt nicht den Riesenkomplex aufmachen, aber in dem Sinn, dass es natürlich die Ausgestaltung vom Schulsystem betrifft. Wo hat man alle Jugendlichen beieinander? In der Schule. Ich habe es nur dort. Und wenn es um die Förderung und die Entdeckung von Talenten geht, habe ich dort auch die Möglichkeit. Natürlich ist die Schule im jetzigen System oft stark damit überfordert, ja. Beziehungsweise ist es zum Teil auch unmöglich, kommt auf die Schule drauf an, auf den Schultyp drauf an. Aber diesbezüglich wäre natürlich Potenzial da, durch diverse wirkliche Reformen in dem Bereich da mehr zu gestalten. Ja. Mhm.
Gut, dann ist noch aus dem Publikum eine Wortmeldung.
Weil das da ganz gut dazu passt, ich unterrichte am Aloysianum in Linz und weil das zu der, ja, zu wirklichen Reformen passt nicht. Aber der Punkt ist eben der, das Schulsystem, wie es momentan ist, baut eben darauf auf, dass ich Fehler finde und nicht darauf, dass ich Talente finde. Am Aloysianum gibt es seit heuer den Versuch, also den ersten Jahrgang einer modularen Oberstufe, wo die Schüler wählen können, aus über 40 Modulen, die die Lehrer quasi bereitstellen. Und ja, es wird sich dann zeigen, wie erfolgreich das ist, weil es gibt schon ein paar Probleme, die einfach dadurch auftauchen, dass die Idee zwar gut ist, aber noch im alten Schulsystem irgendwie Platz finden sollte. Weil man weiß zum Beispiel nicht, wie das dann ausschaut, wenn Schüler sitzen bleiben und die Module, wie werden die weitergeführt. Und also da gibt es dann Probleme. Aber es gibt schon, glaube ich, die Tendenz, dass man versucht, Talente früher zu erkennen oder beziehungsweise den Jugendlichen Entscheidungsmöglichkeiten immer früher zu geben.
Okay, vielen Dank.
Darf ich ganz kurz gerne nur auf den Herrn zurückzukommen, was er ist.
Talent und Bildung.
Genau, wie man das herausfindet. Ich meine, ich bin der Meinung, dass das einmal ein großer Teil von sehr offenen Eltern einmal, dass die ein gutes Gefühl entwickeln für das, weil die wachsen mit dem Kind auf und man sieht über die Jahre, was das Kind im Großen und Ganzen gern tut. Ich sage, ja, wenn der Sohn oder die Tochter, ist er dann ganz wurscht, im Garten um und um bastelt, grabt, dann ist ja irgendwas Natürliches, ein Gärtner oder sowas vielleicht, einmal zum Anschauen, auch was die Schnupperei dann betrifft, dann kann man schon mal gewisse Berufsgruppen einfach mal sagen, ich kann nicht 100 Gruppen schnuppern lassen, sondern da habe ich halt meine 7 Berufe, das könnte funktionieren, das ist mal ein Hinweis. Es funktioniert überall. Ich meine, Kinder oder Jugendliche sitzen vorm Computer, der den Computer pflegt, den sollte man vielleicht Richtung Hagenberg einmal schnuppern lassen. Oder der im Werkstatt beim Opa 700 Holztrimmer runterschneidet, ne, den kommt man Tischler, Zimmerer oder sonst was. Nur mal eine schnuppern lassen. Aber das Gefühl des Elternteils hat man ungefähr was glaubt man. Und da ist der wichtige Schritt, ist das nicht, dass ich sage, okay, ich habe studiert, meine Frau hat studiert, das Kind muss auch studieren, sondern da ist wirklich das Kind im Zentrum, was taugt dem. Dass man natürlich seine eigenen Wünsche auch hat, das ist der Weg, den man finden muss. Nur ich glaube, also ich sehe das bei meinem Buben auch so, der ist mit mir in der Werkstatt daheim, ja, dem taugt das voll. Und ich sage, wenn das die Jahre so weiterbildet, dann werden wir sicher in die Richtung einmal schauen, dann soll er sich eine Firma anschauen. Ob es die eigene ist, das weiß ich nicht, ob das so gescheit ist, vermutlich eher nicht. Aber in die Richtung, wenn er das dann weiterverfolgt, dann wird man sicher dort einmal schnuppern lassen. Also das ist vielleicht der Hinweis, der hilft.
Dankeschön. Das war dann noch da dazu. Und jetzt noch von, da war noch eine Wortmeldung von Ihnen.
Ich überlege noch. Ja, weil ich muss, er hat eigentlich jetzt fast die Worte aus meinem Mund rausgenommen, weil es ich bin ja der Meinung, dass die Eltern viel zu versuchen, die Kinder zu erziehen. Also das so, es ist jetzt, klingt zwar schräg jetzt, aber so diese eigenen Bedürfnisse, die man aus der eigenen Kinder gern gehabt hätte, jetzt auf die Kinder zu projizieren und jetzt die dann in die Richtung zu schicken, ich mag dieses Ratschlag geben generell nicht, aber das ist, liegt mir so auf der Zunge, wenn das Kind tanzen will, dann soll es tanzen. Es gibt so viele Möglichkeiten in Wien, es gibt so viele Kunstmöglichkeiten, im Theater schnuppern lassen. Gute Tänze werden immer gesucht. Ich meine, da gibt es ja diese Talentshows. Ich meine, ich will nicht, dass die Kinder zu den Talentshows. Nein. Nicht die Kinder zu den Talentshows gehen. Aber ich will nur sagen, dass es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Es gibt gute und es gibt schlechte Möglichkeiten. Aber die Bühne ist da und man muss einfach das Kind probieren lassen. Also ich rede jetzt als Vater jetzt selber, weil ich möchte meine Kinder da probieren lassen. Ja. Natürlich mit parallel daneben stehen und schauen. aber nicht sagen, ich hätte gerne lieber, dass du Arzt wirst oder wurscht was.
Gut, danke. Ja, bitte noch eine Wortmeldung.
Bin Mutter eines fast 18-jährigen Sohnes und kann Ihnen sehr wohl nachfühlen, wie es Ihnen geht. Und ich habe gemerkt, ich möchte auf die Frau Freisler-Traub noch einmal, habe ich es richtig ausgesprochen, ja, Bezug nehmen, des AMS oder BIZ hassen, diese Informationszentren, wo auch Psychologinnen sitzen. Und ich habe die witzigerweise vor 20 Jahren erlebt mit meiner Nichte, wo sie ja gesagt hat, du hast ein Sprachentalent, du solltest das machen. Hat dann eine Schule gemacht in die Richtung und arbeitet halt für einen Lutz, ja, Lutz, macht Einkauf Spanisch und Englisch. 20 Jahre später sitze ich mit meinem Sohn bei ihm und sage, die Frau kenne ich schon, gell? Und hat einen Test gemacht und die hat ihn so bestätigt in die Richtung, etwas Soziales zu tun, ja. Und alle seine Freunde sind aber in die HTL gegangen. Na, er muss auch in die HTL gehen, gell? Und bei mir war so dieses Gefühl da, der geht dort nur hin, weil seine Freunde hingingen. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Eltern als Elternteil oder als Mutter das gar nicht so einfach, da schon auch ein Stück weit so ein bisschen meinungsbildend auch zu sein und zu sagen, komisch, ich erlebte nämlich nicht beim Fernseher zu legen oder beim Computer zu legen und ich habe die auch nicht beim Opa in der Werkstatt gesehen, gell? Aber ich habe die gesehen, wie du mit der Oma geredet hast, mit einer Liebe und Hingabe und wie du mit deiner kleinen Schwester gut umgehen kannst, gell? Kannst du nicht sowas vorstellen? Und von mir war es noch nicht so viel wert, aber die Psychologin, die dann noch bestärkt hat, dass es auch in diese Richtung Schulen gibt, gell, hat sein Bild ein bisschen runtergemacht. Gell. Und jetzt ist er einer von 5 Burschen in der BAKIP, in der Kindergartenpädagogikschule. Gell. Und kriegt die besten Rückmeldungen. Jetzt ist das ein Murz, ein Lackel und ein Fußballer dazu und alle haben die volle Freude mit ihm, weil er ist der, der um den Dom hupft mit Erna, ja, und Fußball spielt auch mit den Burschen und so weiter. Und ich wollte dazu ein bisschen ermutigen, dazu auch so unorthodoxe Möglichkeiten auch anzudenken und Vertrauen auf ihr Bauchgefühl. Ich habe die in St. Pölten erlebt, weil ich bin aus Amstetten, ja, und die Psychologin haben mir gedacht, die haben schon was drauf. Und der, wie ich vor 20 Jahren schon erlebt haben, das ist ganz spannend, gell. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da wird die Meinung ein bisschen abgerundet vom Elternteil. Das ist nicht immer alles so viel wert, was man als Mutter oder als Vater sagt. Wenn das noch einmal von außen reinkommt, ist das auch nochmal hilfreich auch in der Diskussion.
Oft gar nicht, dass du in Berufen sprichst, sondern eben in Stärken. Und es gibt ja pro Stärke 100 Berufe. Und das ist, glaube ich, für die Kinder auch wichtig, dass sie sich da nicht zu sehr einschränken.
Das muss ich an den Kollegen sagen, der in Loisim oder wie heißt das unterrichtet, ja. Ich denke mir, ich habe das so vermisst in der Schule, dass immer nur auf diese Defizite geschaut wird, gell. Und das nicht erkannt worden ist, dass mein Sohn zum Beispiel sich hinstellt und Leid für sich gewinnen kann, das ist unglaublich, ja. Und ich denke mir, jetzt schafft das halt, gell, jetzt gewinnt er kleine Kinder für sich und in der Schule die ganzen Lehrerinnen, weil die liegen ihm zu Füßen, ja. Mhm. Und spannend ist, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob er Kindergärtner wird. Aber er ist jetzt so weit, dass er sagt, ich pendel zwischen Volksschullehrer, ja, oder Physiotherapeut, weil jetzt bin ich mir sicher, dass ich mit Leid kann, ja.
Gut, ja, herzlichen Dank. So, ich muss jetzt meine Pflicht als Moderatorin wahrnehmen. Ein Blick auf die Uhr bis 9, haben wir anberaumt. Okay, noch eine Wortmeldung, bitte. Kurz vor dem Abschluss, vor der Abschlussrunde.
Ja, eine, weil ja, ich habe jetzt dem lange gelauscht und überlegt, aber nachdem jetzt sehr oft die Schule gefallen ist, möchte ich das von der Schulseite einmal dokumentieren. Nur so zum Nachdenken für viele Eltern. Es gibt zum Beispiel in der Volksschule die Möglichkeit, eine verbale Beurteilung zu machen oder Noten zu geben. Und eine verbale Beurteilung hätte den Vorteil,
die Stärken der Kinder aufzuzeigen. Und überlegen Sie mal, wie oft sich Eltern für eine verbale Beurteilung entscheiden. Ja, das ist nicht alleine unsere Angelegenheit, sondern die Sache der Schulpartnerschaft. Und viele Eltern entscheiden sich ganz klar dagegen. Ja?
Gut. Danke noch für diesen Hinweis. Wir können dann gerne noch weiter diskutieren im Gasthaus Kenzel, zu dem Sie dann alle noch herzlich eingeladen sind. Ich darf Sie aber jetzt der Berufsverband der Soziologen, wie ist es? Ist ein Verein? Wir haben eh die Vorsitzende da. Genau. So, ich darf einfach jetzt eine kurze Abschlussrunde, zwei Sätze, nur zu eben unserer Jugend und Arbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Sie haben jetzt eh schon, ich habe das ein bisschen mitgeschrieben, auch was so alles genannt wurde, wie eben der Einstieg besser zum Beispiel gelingen kann, wie also Ansprüche und Wirklichkeit einfach besser zusammenkommen. Kurzes Abschlussstatement, wie kann das gelingen?
Bitte. Ja, ich glaube, wir haben ja im Laufe der Diskussion mitbekommen, dass das natürlich ein sehr komplexes Feld ist, weil über wen sprechen wir genau? Sprechen wir über Schüler und Schülerinnen, die jetzt in einen Lehrberuf gehen, die in eine höhere Schule wechseln, die mit einer höheren Schule aufhören und auf eine Universität wechseln? Also da spielen ja sehr viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ich kann es jetzt nur noch mal aus meiner Sicht sagen, weil wir halt sehr stark mit Jugendlichen arbeiten, die sehr bald aus dem Schulsystem aussteigen. Da wäre es einfach, ja, es gibt sehr viele Angebote, das muss man auch dazu sagen. Es gibt gerade im städtischen Bereich sehr viel Berufsorientierungsgeschichten, es gibt Begleitung, es gibt Produktionsschulen, es gibt Bewerbungstrainings, manchmal überschneiden sie die, manchmal sind es Projekte, die sehr gut ausgestattet sind, manchmal Projekte mit sehr geringen Ressourcen, die schnell wieder angetraut sind. Es ist auch sehr unübersichtlich, es ist sehr unübersichtlich auch für die Jugendlichen, zum Teil auch für uns. Was wir halt sehen, ist einfach, dass die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, oder der Hauptgrund, warum sie einfach den Sprung in die Schule nicht schaffen, sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich die familiäre Geschichte und die familiäre Herkunft. Das ist einfach oft der Rückhalt nicht gegeben, der für andere Familien da ist. Und das andere ist, und das hängt natürlich oft miteinander zusammen, dass sie im Bildungssystem oft unglaublich schlecht anschneiden, beziehungsweise das nicht einmal abschließen. Und das sind zwei Faktoren, das sind einfach Tatsachen. Es gibt sehr viele Projekte, die sich dem widmen. Man wird das auch nie ganz lösen können, denke ich mal. Aber für die war es halt schon wichtig, wenn es Möglichkeiten gab, einfach, dass sie im Bildungssystem besser abschließen können, damit sie auch die Chancen bekommen, in die Berufe einzusteigen. Gleichzeitig, wenn man oft über das Bildungssystem redet, über Sozialeinrichtungen, möchte ich sagen, die Firma gefällt mir gut, die Firma Schorcher, ich würde auch durchaus die Wirtschaft und die Firmen mehr in Verantwortung nehmen, soweit das im Rahmen der Möglichkeiten der Firmen ist, auch sich an Programme zu beteiligen und auch Jugendliche zu fördern, die vielleicht ein bisschen benachteiligter sind, wenn sie das Bildungssystem verlassen.
Herzlichen Dank. Herr Schöffel, Abschlussstatement. Wie kann Anspruch und Wirklichkeit näher zusammenkommen?
Ich kann nicht nur aus der Sicht vom Betrieb reden, wie ich es kennengelernt habe. Grundvoraussetzung, das Elternhaus, beziehungsweise was die Schüler von daheim mitkriegen. Wichtig, dass die Eltern an glauben und dass mit dem auch zufrieden sind, was dann die Entscheidung des Jugendlichen ist. Und betrieblicher Sicht her, wichtig ebenfalls an den Jugendlichen glauben, bestätigen. Natürlich, Controlling ist wichtig, nur wenn man daneben steht und schaut und dann kommt man sich gleich mal vor, na, was fordert er denn jetzt? Einfach nur sagen, hat passt, hast gut gemacht. Eine Bestätigung für den Jugendlichen beim Lernen auffangen und bis zum Ausklären sein und auch im Weiterführenden baut auf, ist wichtig und fördert gute Fachkräfte. Die braucht man.
Okay, vielen Dank. Und Frau Freisler-Traub?
Ich glaube, es fängt damit an, dass die Betriebe oder die Entscheider letztendlich einmal ihren Anspruch überhaupt einmal klar definieren können. Also wenn wir sagen, Angleich, Anspruch und Wirklichkeit scheitert sehr oft schon daran, dass wir klar formulieren können, was wollen wir denn eigentlich. Das ist der erste Teil. Und der zweite ist zu prüfen, ob das realistisch ist und ob man überhaupt eine Chance hat, solche Personen zu finden. Und der andere Teil, der aus meiner Sicht sehr wesentlich ist, wir haben ja bei den Bewerbungsgesprächen, teilweise sogar, wenn sich die HTLer bewerben, noch die Eltern mit am Tisch. Wir haben immer damit zu tun, dass wir dann Situationen schaffen, wo wir die Eltern weg haben, dass wir mit dem Kind einmal allein reden, dass wir uns wirklich als Betriebe oder als Personalentscheider auf das konzentrieren, was sagen uns die Kinder und nicht, was sagen uns die Eltern. Und wenn wir klare Botschaft kriegen von den Kindern, eigentlich will ich das gar nicht, dann auch die Guts zu haben und zu sagen, wir stellen den nicht ein. Und das ist besonders schwierig, wenn das Kinder von Mitarbeitern sind oder von Nachbarn von Mitarbeitern, die das dann natürlich überhaupt nicht verstehen. Aber wir der festen Überzeugung sind, dass das für das Kind das Beste ist, und wenn er könnte, würde er sich wahrscheinlich Jahre später dafür bedanken.
Okay, vielen Dank. Ja, geschätztes Publikum des Kepler-Salons und unserer Veranstaltung, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlichen Dank auch fürs Mitdiskutieren. Davon lebt ganz wesentlich die Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre interessanten und praxisnahen Beiträge auch. Und es bleibt mir jetzt noch anzukündigen, die nächste BSO-Veranstaltung wieder in dieser Jugendserie, und zwar im März. Der Termin steht jetzt noch nicht genau fest, aber Sie erhalten das ja mit dem Programm des Kepler-Salons. Jugend und abweichendes Verhalten wird im Zentrum der nächsten Veranstaltung dann stehen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder kommen und uns vielleicht auch weiterempfehlen, diese Serie auch weiterempfehlen. Wir haben hinten auf diesem Tischchen eine Liste aufgelegt. Wenn Sie Interesse haben und informiert sein möchten über die Veranstaltungen des Berufsverbandes, bitte hinterlassen Sie uns Ihre Adresse, dann informieren wir Sie sehr gerne. Dann, was bleibt mir noch zu sagen? Ja, herzlichen Dank auch an den Kepler Salon für dieses gemeinsame Format. Und ganz besonders danken möchte ich den Gästen am Podium, dass sie sich bereit erklärt haben, damit zu diskutieren. Vielen Dank. Und wir haben da natürlich ein kleines Dankeschön vorbereitet. So, und da muss ich jetzt ins Publikum gehen, weil das habe ich noch da hinten. So, die perfekte Überraschung. So, mit einem Geschenkkarton aus dem Mühlviertel, weil meine Firma ist im Mühlviertel. Herzlichen Dank. Danke vielmals, dass Sie teilgenommen haben. Dankeschön. So, Herr Leierer, vielen Dank. Danke, dass Sie teilgenommen haben. So, Herr Böcke, vielen Dank. Dankeschön. So, ja, wer noch Lust und Zeit hat, im Wirtshaus Kenzel vorbeizukommen, schauen Sie vorbei. Und den anderen wünsche ich ein gutes Nachhausekommen. Vielen Dank. Dankeschön.